Mia San Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Servus und herzlich willkommen zum Mir San Roth Podcast. Ja, man könnte fast sagen, eine Notfallepisode, die Folge 290, die der FC Bayern München, er kann nicht mehr. Er kann nicht mehr die Champions League gewinnen, er kann nicht mehr den DFB-Pokal gewinnen, er kann schon noch die Bundesliga gewinnen, aber ob das gelingt, steht aktuell auch in den Sternen. Und weil ich es gerade so betont habe, Oliver Kahn vielleicht auch bald nicht mehr. All das ist natürlich heute Thema bei uns in der Folge 290. Und das bespreche ich natürlich nicht in einem Monolog, in dem ich mir hier selber wie Klaus Augenthaler einst die Fragen stelle und dann beantworte und dann machen wir das Ding dicht. Nein, ich habe natürlich wieder einen Gast mit dabei und das ist Georg. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Georg. Die gute, alte, eingespielte Zweierkette, könnte man fast sagen.
Hi Justin, ja, so ist es, ne? Zwei Titel sind nur noch zu vergeben, das kriegen wir zu zweit hin. Es ist bedrohlich. Ich glaube, im letzten Podcast vorletzten Podcast waren noch 6 Titel drin für beide Teams zusammen, dann 4, jetzt sind schon rechnerisch nur noch 2 möglich. Ich beobachte einen Abwärtstrend. Gut, dass wir nicht an der Börse sind.
Unterwegs auf dem Stairway to Heaven auf Hawaii, auf der Yacht von Ex-Diktator Saddam Hussein oder zum Abendessen mit der mächtigsten Glaubensgemeinschaft der USA. Reporter erzählen persönlich und hautnah ihre Abenteuer aus aller Welt. Mission Wissen weltweit, überall, wo es Podcasts gibt.
Ich wollte dich fast schon korrigieren, wollte fast schon sagen, ein Titel ist nur noch möglich, aber ja, du siehst es natürlich ganzheitlich, das müssen wir zumindest erwähnen. Ich muss gestehen, dass ich dass ich die hohe Niederlage, das 0-5 gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal-Halbfinale der Bayern Frauen leider nicht gesehen habe, weil ich am Wochenende in Dresden war. Ich habe mir auch mal ein Wochenende Urlaub gegönnt ich habe nur Ausschnitte davon gesehen, nicht das komplette Spiel. Werde das noch möglichst nachholen und allein aus Analysegründen werde ich mir das natürlich nochmal ansehen und schauen, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Aber es verbietet sich natürlich jetzt hier dann im Podcast ausführlich darüber zu sprechen. Ich glaube, was man sagen kann, unabhängig davon, wie das Spiel jetzt gelaufen ist, und wenn ich auch nur auf die Statistiken schaue und auch das Ergebnis sehe, dann ist das natürlich eine enttäuschende Niederlage, gerade auch mit dem bisherigen Saisonverlauf und gerade auch mit dem 1-0 Heimsieg, den man ja in der Bundesliga gegen den VfL einfahren konnte. Nochmal, ich kann hier nicht ins Detail gehen und werde auch nicht ins Detail gehen, aber das Ergebnis hat bei mir natürlich dann auch so einen kleinen Schock erstmal ausgelöst, als ich es gesehen habe. Bin gespannt, ob sich das auch im Spiel selbst niederschlägt, wenn ich mir das ansehe. Für die Bayern Frauen jetzt natürlich auch mental extrem schwierig. Also das muss man auch dazu sagen, es ist brutal schwer. Du bist in der Champions League ausgeschieden gegen Arsenal, relativ deutlich, auch wenn es das Ergebnis nicht so gezeigt hat. Bist jetzt gegen Wolfsburg sang- und klanglos ausgeschieden, offenbar im DFB-Pokal. Es ist in Anführungsstrichen nur noch dieser eine Titel, aber es ist eben dieser eine Titel. Und das ist, glaube ich, wenn man vor der Saison gesagt hätte, die Bayern haben die Chance, die Bundesliga zu gewinnen, hätte das jeder unterschrieben. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, sollte immer auch schauen, dass das ein langwieriger Prozess ist. Jetzt geht's gegen Freiburg am Wochenende. Heimspiel gegen ein sehr offensivstarkes Team. Das wird einen mentalen Switch erfordern. Das wird mentale Stärke auch erfordern, dort wieder wirklich dann bei 100% das Ding nach Hause zu bringen. Die Spiele müssen sie jetzt gewinnen. Wolfsburg ist jetzt in der Crunch-Time angekommen. Wolfsburg ist da, spielt jetzt am Wochenende auch gegen den FC Arsenal in der Champions League im Halbfinale. Also ich gehe mal davon aus, auch wenn Wolfsburg natürlich diese Belastung noch in allen Wettbewerben hat, gehe ich davon aus, dass sie jetzt eben da sind, dass sie jetzt nichts mehr abschenken, dass sie die restlichen Spiele gewinnen. Ja, und für den FC Bayern muss es das Ziel sein, diese Bundesliga jetzt nach Hause zu bringen, diesen Titel zu holen. Und ich glaube, dann kann man auch von einer sehr erfolgreichen Saison am Ende sprechen. Aber ja, das steht alles noch in den Sternen.
Jetzt verstehe ich auch, du hast mir gerade schon eine Anschlussfrage vorweggenommen, warum die Wölfinnen schon ein Bundesligaspiel mehr haben, weil sie ihr Spiel gegen Duisburg schon vorgezogen haben und jetzt in der Champions League Sonderspiele quasi eine kleine Sonderrolle haben.
Genau, ja, wir nehmen jetzt am Donnerstag, den 20. April auf. Gestern hat Wolfsburg in Duisburg gespielt, hat 3-0 gewonnen. Mehr oder weniger souverän. So souverän, wie man es halt vor einem Champions-League-Spiel macht. Dementsprechend, Wolfsburg jetzt vorübergehend wieder an der Spitze, 2 Punkten vor den Bayern, aber die Bayern können natürlich dann auch am Wochenende nachziehen. Gegen Freiburg, wie gesagt, das Spiel müssen sie gewinnen, müssen die Tabellenführung sich zurückerobern. Und dann kann man auch guter Dinge sein, dass sie es am Ende vielleicht schaffen. Es gibt noch so ein paar Knackpunktspiele, aber die haben sie alle zu Hause. Was heißt alle? Das eine Knackpunktspiel, was nach Freiburg noch kommt gegen Hoffenheim, das haben sie auch zu Hause. Ansonsten noch Auswärtsspiele gegen Essen und Leverkusen und dann eben daheim gegen Potsdam das Finale, das hoffentliche Finale. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Der Titel sollte es schon am Ende sein, um sich für eine bisher eigentlich gute Saison dann auch zu belohnen.
Wir drücken die Daumen.
Ja, die Daumen gedrückt haben viele sicherlich auch bei den Bayern, bei den Männern, nämlich gegen Manchester City. Wir haben letzte Woche leider nicht aufnehmen können, liebe HörerInnen. Wir haben es versucht, wir haben ja mehrere Termine evaluiert, haben wirklich hin und her überlegt, wann ist es möglich, wann können wir aufnehmen, aber wir haben es leider nicht geschafft, letzte Woche eine Podcast-Folge mit aufzunehmen. Deshalb müssen wir das Spiel oder das Duell mit Manchester City, glaube ich, ein bisschen ganzheitlicher bewerten, Georg. Müssen aufs Hinspiel schauen, müssen aber auch aufs Rückspiel schauen. Ich würde vielleicht mal ein bisschen allgemeiner starten. Thomas Tuchel, also Hinspiel verloren, 0-3, Rückspiel jetzt 1-1. Thomas Tuchel war mit beiden Auftritten ja eigentlich relativ zufrieden. Er hat gesagt, beim Hinspiel kann ich mich erinnern, hat er gesagt, ja, 70 Minuten. Eigentlich bis zum zweiten Gegentor hat man das gut gemacht, hat mehr Spielanteile gehabt, als man sich das am Anfang ausgerechnet hatte. Hat es ja eigentlich auch gut geschafft, sich Chancen hier und da mal rauszuspielen, so wie es halt gegen Manchester City möglich ist. Und war dann durchaus auch zufrieden, ließ auf seine Mannschaft nichts kommen. Das war jetzt im Rückspiel wieder genauso, wo die Bayern sich auch wieder die ein oder andere Chance haben rausspielen können. Auch da Tuchel am Ende sehr, sehr zufrieden eigentlich mit der Leistung seiner Mannschaft. Gehst du damit oder hat dich das überrascht, dass Tuchel vor allem auch nach dem Hinspiel so glücklich damit war eigentlich, mit wie der FC Bayern aufgetreten ist?
Ja, es ist natürlich so eine Mischung draus. Zum einen, also ich gehe auf keinen Fall mit, wiewohl ich vieles von dem verstehe, was Tuchel da sieht und was er loben will. Und dann ist da ja noch einfach der andere Aspekt, man weiß nicht, wie viel davon denkt er wirklich so und wie viel davon ist seiner Meinung nach aktuell vielleicht sinnvolle, notwendige Psychologie für den Kader. Vielleicht am Hinspiel am einfachsten zu sagen, ne, ist ja die Frage, was machst du? Du kriegst 3-0 in Manchester City. Es ist erstmal deutlich und du hast genau eine Woche Zeit, um das Spiel zu drehen, um das Wunder zu schaffen. Es wäre das größte Comeback in der Europapokalgeschichte des FC Bayern gewesen. So, wie machst du das jetzt? Haust du drauf auf die Mannschaft? Kann klappen, kann gut gehen. Oder sagst du, komm, ich red sie stark und hoffe, dass dann dadurch das Wunder geschieht und dass das jetzt vielleicht auch für die Kürze der Zeit der schnellere Weg zum Erfolg, zur unwahrscheinlichen, aber möglichen Sensation ist. Und jetzt nach dem Rückspiel ist es nochmal ein bisschen anders, weil im Rückspiel haben sie ein gutes Stück besser gespielt als im Hinspiel vom Spielaufbau, vom Spielverlauf her. Gleichzeitig war es halt gegeben, dass es de facto so eine Art dritte und vierte Halbzeit bei Spielstand 0-3 war, war es mir auch zu wenig, kommen wir gleich nochmal im Detail dazu. Verstehe ich aber auch, dass er da jetzt nicht dann jetzt nach dem Rückspiel draufkloppen will. Wie steht er dann da vor der Mannschaft? Wäre dann total unglaubwürdig, zumindest von den öffentlichen Äußerungen her. Also insofern, ich weiß nicht genau, wie er es meint. Ich glaube schon, dass viel Psychologie drin ist. Ob es ihm darum ging, kurzfristig die Mannschaft aufzubauen, ob es ihm darum ging, erstmal jetzt in Ruhe anzukommen, nicht zu direkt der konfrontative Thomas Tuchel zu sein, sondern erstmal die Mannschaft allgemein auf seine Seite zu bringen, indem er zeigt, ich stelle mich nach außen vor euch, hinter meinem Rücken seid ihr sicher, ich nehme die Kritik oder ich nehme die alles, was da entgegenkommt, erstmal auf mich und schütze euch ein bisschen davor. Ja, ich würde es eher darunter verbuchen.
Ja, kann ich natürlich nachvollziehen. Auf der anderen Seite kann ich auch Tuchel ehrlicherweise sogar inhaltlich ein bisschen nachvollziehen. Unter der Prämisse, dass wir den FC Bayern natürlich nicht also nicht nur individuell für dieses Spiel betrachten, sondern wirklich im großen Ganzen. Wenn man sich die letzten Wochen anschaut, wenn man schaut, was sich alles getan hat im Umfeld des Teams, auch innerhalb des Teams logischerweise mit dem Trainerwechsel. Wenn man sieht, wie der FC Bayern sich direkt auch vor diesem Duell mit Manchester City präsentiert hat, wenn man die Formschwankungen der einzelnen Spieler auch mit einberechnet, dann glaube ich, war das Hinspiel bis zu diesem Fehler von Upamecano zumindest über den Erwartungen, beziehungsweise über den Erwartungen, die man haben konnte an das Team. Plus halt, man muss natürlich auch mit einberechnen, Manchester City aktuell, ja, das ist keine Untertreibung, das beste Team der Welt, wenn man die Form sich anschaut, wenn man schaut, wie sie die letzten Wochen bestritten haben, dann sind sie jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt das formstärkste Team in Europa und im Wettbewerb dieser Champions League. Das ist ein Fakt und das ist einfach so. Und das haben sie auch in beiden Spielen letztendlich gezeigt, im Hinspiel vor allem. Und deshalb glaube ich, kann man diese eine leichte Zufriedenheit schon nachvollziehen. Was ich aber nicht nachvollziehen konnte, und da bin ich bei dir, war diese Überschwänglichkeit. Und also was heißt nicht nachvollziehen? Du hast ja Gründe geliefert, hast ja gesagt, es kann auch daran liegen, dass er die Mannschaft dann eben stärken will. Aber grundsätzlich kann ich eine gewisse Zufriedenheit mit dem Team schon nachvollziehen, bis zu dieser Szene, wo Upamecano halt diesen Blackout hat und diesen Fehler macht. Du hattest ja, und da gehen wir jetzt vielleicht auch direkt mal in die Analyse rein, du hattest ja quasi eigentlich schon direkt vor dem 0:1, also vor dem Tor von Rodri, hattest du ja die Chance durch Musiala. War jetzt vielleicht keine 100%ige Chance, oder streich das vielleicht, es war jetzt keine 100% Chance, aber es war eine gute Chance für ein Team mit dieser Qualität, die der FC Bayern München hat. So. Und wenn du das ein bisschen besser ausspielst, ein bisschen genauer vielleicht auch abschließt, wenn du da dieses Abschlussglück, wie es Tuchel auch immer sagt, hast und vielleicht mit 1:0 in Führung gehst, dann reden wir jetzt vielleicht sogar über eine andere, zumindest mal über ein anderes Ergebnis, aber vielleicht auch über ein anderes Gesamtduell.
Ja, natürlich. Ne? Ich meine, aber also das ist völlig richtig. Also rein sachlich, faktisch kann ich da nicht widersprechen. Erstens sowohl dem generellen Lob, das bei dir ein bisschen durchklang und bei Tuchel stärker, und zweitens genau die Eventualität, die du gerade aufmachst. Natürlich ist es so, mit Spielglück, mit explizitem Spielglück dreht Bayern das Ding, oder nee, nicht dreht, sondern läuft das Ding ganz anders bereits im Hinspiel. Bayern geht in Führung oder kurz danach springe ich jetzt gerade schon ein bisschen vor. Bayern macht das 1:1. Bayern hat ja auch nach der Führung für City gute Chancen. Sané, glaube ich, war es, der da die größte hatte. Wenn einer von diesen Bällen reinfällt, und das wäre jetzt kein Wunder gewesen, wenn die reinfallen, das waren okaye Chancen, aus denen regelmäßig Tore fallen, dann sind wir natürlich irgendwo in einem, ich benutze ja immer da gerne Paralleluniversen für diese Szenarien, dann sind wir irgendwo in einem Paralleluniversen, wo wir jetzt vielleicht Tuchel auf Schultern tragen und uns Karten für Madrid bestellen. Absolut, kann passieren. Aber das ist mir generell für diese Betrachtung gegen Manchester City zu einfach. Mit dieser Argumentationsweise kannst du dir fast jedes Spiel im Fußball zurechtbiegen, dass es eigentlich okay war. Da kannst du als, wir haben es jetzt beide nicht gesehen, die Frauen gegen Wolfsburg bei dem 0:5, auch da, ne, ohne da jetzt zu viele Parallelen aufmachen zu wollen, bekommen halt das Gegentor und dann kurz vor dem Halbzeitpfiff durch ein Eigentor das 0:2. Da brauchst du jetzt ja gar nicht kreativ zu sein, um zu sagen, hey, wenn das 0:2 nicht passiert, du gehst mit dem 0:1 in die Halbzeit, dann ist es ein ganz anderes Spiel und so zum berühmten psychologisch ungünstigen Zeitpunkt. Also selbst bei einem 5:0 kannst du mit wenig Fantasie dir das zurechtbiegen und sagen, wenn an 3-4 Abzweigungen der Glückspfennig die Medaille auf die andere Seite fällt und Kopf statt Zahl kommt, dann geht das Spiel anders aus. Das ist einerseits richtig, andererseits aber mir zu wenig, weil das immer richtig ist im Fußball und wir akzeptieren es ansonsten nicht, wenn der FC Bayern weiterkommt und deshalb will ich es auch hier nicht akzeptieren, wenn der FC Bayern ausscheidet.
Ja, natürlich, also klar, das kann man dann natürlich auch so sehen. Auf der anderen Seite ist Fußball natürlich so ein Spiel, was eben von ganz, ganz wenigen Aktionen abhängt. Ne? Also das ist
absolut, mal, ja, natürlich, ne?
Das geht nun mal hin und her. Und ich kann Tuchel da halt ein Stück weit auch nachvollziehen, wenn er sagt, wir haben das aktuell einfach nicht, dieses Spielglück, dass auch mal so ein Ball einfach reinfällt. Ich meine, Musialas geblockter Schuss hat einen Expected Goals Wert von 0,19. Dann hast du Sané in der zweiten Halbzeit. Weiß jetzt gar nicht, welcher Schuss das genau war von den beiden. Das war auf jeden Fall unter 0,1 Expected Goals, weil auch spitzer Winkel etc. Aber auch da, also Sané kann ja beispielsweise auch auf Gnabry querlegen, wenn er das anders ausspielt. Das ist ja was die Statistik gar nicht so sehr zeigt. Dann hast du mit Benjamin Pavard ganz kurz vor dem Tor von Bernardo Silva zum 2:0 hast du auch nochmal eine Kopfballchance, die sogar mit 0,23 Expected Goals gewertet wird. Also du hast schon so kleine Momente gehabt, also bewusst kleine Momente, jetzt nicht die Riesenmomente, aber du hast so kleine Momente gehabt, wo du dieses Spiel eben dann durchaus auch kippen kannst. Und das fand ich wirklich, das fand ich zumindest bemerkenswert, weil ich damit ehrlicherweise gar nicht so sehr gerechnet hätte. Und dann muss man, lass mich das noch kurz ausführen, muss man natürlich auch noch im Hinterkopf haben, dass Expected Goals eine Statistik ist, die natürlich einen Durchschnitt dir anzeigt. Also wenn da jetzt steht, der Schuss hat 0,1 Expected Goals Wahrscheinlichkeit, dann heißt das, dass der Durchschnitt ähnlicher Schüsse in diesen Situationen eben 1 von 10 oder 1 von 10 gehen rein ist. So. Und von einem Spieler wie Leroy Sané beispielsweise würde man aber erwarten, dass er überdurchschnittlich ist. Jetzt nicht in die Richtung, dass er 7 von 10 reinmacht, aber schon, dass er überdurchschnittlich häufig dann eben so eine Chance auch verwertet oder zumindest klüger ausspielt und dann Gnabry auf der rechten Seite findet. Ich glaube,
gehe ich nicht mit.
Da gehst du nicht mit.
Nee. Expected Goal, also das ist nochmal eine Wissenschaft für sich, lass uns das kurz parken. Expected Goals und ob Spieler Expected Goals outperformen können auf individueller Basis oder nicht. Ich will nochmal zurück, was du vorhin gesagt hast, davor gesagt hast, weil das hattest du vorhin zu einleiten schon mal gesagt und da habe ich meine Erwiderung vergessen. Das finde ich nämlich enorm wichtig für die ganze Betrachtung gegen City. Du hast gesagt, du hast gar nicht mit so viel gerechnet, dass du gesagt hast, City ist aktuell klar das stärkste Team in Europa. Haken dran, gehe ich mit, sind sie. Und du hast gesagt, und da braucht man dieses Spielglück, weil ohne Spielglück reicht es dann nicht gegen die. Und das insgesamt, ne, wenn man da sagt, wir haben die Szenen gerade beschrieben, wenn man da das Glück hat und einer fällt rein und man geht in Führung oder gleicht dadurch aus, dann hat man vielleicht auch das Glück im gesamten Duell und kommt weiter. Und das Glück braucht man. Und das, obwohl ich sage, ja, City sind die Besten im Moment, gehe ich nicht mit, weil für mich ist der FC Bayern über die Saison gesehen und insbesondere noch vor 2 Wochen, vor eben diesen beiden deutlichen Spielen gegen City, ist der FC Bayern ganz klar ebenfalls einer der Top 3 Vereine in Europa in dieser Saison und auch in diesem Frühjahr. Jetzt stand heute so ganz, ganz kurz eng betrachtet, die letzten 7 Tage vielleicht nicht, wirkt es nicht so mit den beiden Spielen gegen City und dazwischen gegen Hoffenheim, aber auf die letzten 2 Monate, auf die letzten 4 Monate gesehen, auf die ganze Saison gesehen, ist der FC Bayern für mich definitiv ein Top-3-Team aus Europa. Wer außer City soll besser sein, frage ich ketzerisch. Und da ist für mich einfach der Abstand vom Besten zum Zweit- oder Drittbesten kann nicht so groß sein, dass ich sage, ich brauche ganz, ganz, ganz viel Glück, damit ich da was nehme. Nee, das sehe ich enger einfach, da die Diskrepanz zwischen den beiden Teams.
Ja, aber auch da, also du bewertest ja quasi Spiele, die vor diesem Trainerwechsel gespielt wurden. Also Dortmund lasse ich jetzt komplett außen vor, ganz bewusst, und auch das war jetzt keine überragende Leistung. Das muss man ja auch ganz klar einordnen. Also nach diesem Trainerwechsel war dieses Team ja ganz offensichtlich auch verunsichert. Und so ein Momentum, was Form angeht, das kippt im Fußball ja ganz schnell. Das hast du, das dauert manchmal 2 Spiele und dann ist diese Topform, die man vorher vielleicht noch hatte, unabhängig davon, ob der FC Bayern sie jetzt wirklich hatte, ich glaube auch das ist diskutabel, das kippt so schnell, dass ich da nicht mitgehe. Also dass ich schon sage, rein von der Form her, also auf dem Papier bin ich bei dir, da sage ich, das sind 2 Teams, die sind auf dem Papier auf Augenhöhe. Wenn beide ihre beste Verfassung haben, dann ist das ein völlig offenes Duell. Plus eben der Faktor Champions League, wo einfach auch nochmal dazu kommt, dass die Spieler von selbst quasi motiviert sind, an ihre Leistungsgrenzen zu gehen. Das ist einfach auch nochmal ein ganz, ganz spezielles Umfeld. Aber trotzdem sage ich, dass der FC Bayern rein von der Form her, von der Verfassung her, nicht auf diesem Niveau war. Und deshalb war ich schon ein Stück weit überrascht.
Ja, weißt du, was du meinst? Aber auch da wieder bin ich mir nicht sicher, inwieweit das jetzt eine Ex-Post-Analyse ist, weil eben die beiden Spiele jetzt so deutlich waren, plus Hoffenheim dazwischen und Manchester City so stark war.
Also ich spreche ja schon auch von meinem Gefühl, das ich hatte.
Also, ja, weil du immer pessimistisch bist, das zählt nicht.
Das ist sicherlich auch ein Argument, aber so pessimistisch wie andere war ich jetzt auch nicht. Also ich habe jetzt nicht mit einem 0-3 gerechnet, ehrlicherweise. Aber
das hat niemand, nicht mal Pep. Aber trotzdem, weißt du, aber trotzdem, es ist ja völlig wichtig. City hat das sensationell gespielt und ich weiß nicht, in welchem Detailgrad wir gleich noch drauf eingehen. Nur eins, weil ich sonst später vergesse. Denn ich sehe, wie gut die De Ligt auf seinen linken Fuß pressen. Das ist einfach sensationell. Aber klammern wir das mal aus. Hätte das Spiel jetzt irgendwie, wäre das völlig anders gelaufen. Genau die Dinge, diese Weggabelung, die du beschrieben hast. Musiala macht das 1-0 im Hinspiel. Sané macht das 1-1 im Hinspiel. Ganz kurzer Exkurs ins zweite Spiel. Sané macht direkt das 1-0 und die Arena kocht noch mehr. Er war ja auch so gut da, aber dann sind doch die Schlagzeilen auch schon fertig geschrieben danach. City versagt wieder, wenn es drauf ankommt. Pep oversinkt, undersinkt, whatever. Und weißt du, wie ich meine? Das ist, auch da gilt ja jetzt dieses latente Gefühl, dass du mehr hattest als ich beispielsweise vorher, dass du sagst, okay, wir sind jetzt hier gerade mit einem Trainerwechsel, der ist definitiv verpufft. Das konnte man auch schon vor dem Spiel gegen City sagen. Gehe ich mit, verstehe ich. Aber dennoch hätte man sagen können, okay. Und da, das war Tuchels Plan. Er hat erstmal die ersten zwei Spiele gegen Freiburg hat er ignoriert. Er hat sie nur auf City scharf gemacht. Er kann City. Er hat sie schon oft geschlagen mit Chelsea. Er kann Champions League. Er weiß, was er dann machen muss. Er mauert, packt den Bus und das Spiel in Manchester geht 0-0 aus. Und Pep macht irgendwas Verrücktes und Tuchel kontert ihn aus und gewinnt das Spiel 1-0. Das hätte jetzt auch niemand wirklich überrascht. Und dann hätte man danach nicht gesagt, City waren die quasi Unbesiegbaren und Bayern hatte hier diesen One-in-a-Ten-Chance genutzt und nur weil Musiala einmal der Ball zufällig richtig vor die Füße gefallen ist, haben wir das gepackt, sondern hätte man gesagt, ja passt, ist erwartbar. Bayern City ist der Münzwurf, ist der berühmte und Bayern hat jetzt, Tuchel ist jetzt angekommen, er hat 5 Tage gebraucht, jetzt sind sie da. Pep macht mal wieder Pep, hahaha, Späße, wie viel Geld hat er ins und so weiter. Weißt du, wie ich meine? Das hätte jetzt auch niemand wirklich überrascht.
Ja, aber bevor wir uns jetzt hier in diesen Diesen Diskussionen verlieren, ich glaube, da haben wir einfach eine gewisse unterschiedliche Ansicht, was die Stärke des FC Bayern vor dem Duell anbelangt. Ist ja auch nicht dramatisch. Ich will einfach bloß sagen, dass ich verstehen kann, dass man ein positives Gefühl hatte, weil es da die Möglichkeit gab, eben das Spiel zumindest in 2-3 Momenten in eine andere Richtung zu bringen. So. Ja.
Aber finde ich trotzdem, ich will es nicht wieder aufmachen, ich will es nur genauso zusammenfassen. Finde ich tatsächlich, hat sich gelohnt, der Ausflug, weil das erklärt tatsächlich sehr viel in der auch verworrenen Wahrnehmung, weil die weicht ja weit auseinander auf allen Bayern-Kanälen, in allen Foren, Social Media. Es ist halt tatsächlich, hatte man die Erwartung, hier trifft in EA FIFA-Level gesprochen ein Stärke 99 auf ein Stärke 98-Team oder hatte man die Erwartung, hier trifft ein Stärke 99 auf ein Stärke 90-Team. Ne? Und beides ist legitim, für beides gibt es gute Argumente und das macht genau so ein bisschen den Unterschied jetzt auch in der Wahrnehmung. Und das finde ich legitime Ansichtweisen.
Also das finde ich schon noch interessant. Führ gern nochmal deine Gedanken zu dem Abschluss von Sané aus.
Ach so, ja genau. Also das ist jetzt, wir hatten tatsächlich zufällig, Alex und ich haben da gestern ein bisschen im Slack schon drüber diskutiert, aber ich bin trotzdem leider nicht ganz auf Stand der Forschung. Ich interessiere mich, wisst ihr, die hier öfter zuhört, sehr für alles, dieses ganze Analytikes Universum, nenne ich es mal, rund um Fußball. War da auch auf Statsbomb-Konferenzen, die hier ja auch so ein Modell haben, wo sie das machen, hab mal mit, Impact, mich mit Reinhardsmann ein bisschen ausgetauscht, Packing kennt man noch von früher und schaue mir da ziemlich viel an, lese ziemlich viel drüber und beobachte viel drüber und rede auch mal mit Leuten. Dennoch bin ich nicht wirklich selbst aktiv am Number Crunching und in der Forschung und kann auch sein, dass es da neuere Erkenntnisse gibt. Jedenfalls, was ich mir gemerkt habe, mitgenommen habe, über all die Jahre aus ganz vielen Gesprächen, ganz vielem, was ich gelesen habe. Einzelne Spieler überperformen nicht, was ihre Tore gegenüber ihren Expected Goals angeht, sondern der entscheidende Unterschied ist zwischen Weltklasse-Spieler und guten Spielern ist, dass Weltklasse-Spieler sich mehr XG erarbeiten. Will also sagen, der Unterschied zwischen Robert Lewandowski und Kevin Behrens ist nicht, dass Robert Lewandowski konsequent aus einem Expected Goal 1,1 Tore macht, sondern der Unterschied ist, dass Robert Lewandowski konsequent auf 1,0 Expected Goals pro Spiel kommt, während Kevin Behrens nur auf 0,9 Expected Goals kommt. Oh, Quatsch, sorry, 0,4 für mein Spiel. Also der entscheidendere Unterschied ist, super gute Spieler kreieren für sich selbst und oder ihre Mitspieler mehr XG. In der Verwandlung von den XG selbst ist der Unterschied, wenn überhaupt, kaum messbar, geschweige denn signifikant mit der statistischen Kennzahlen. Das ist dann vielleicht, Robert Lewandowski hatten wir da zufällig nachgeschaut, die letzten 5 Jahre liegt Robert Lewandowski mit seinen Toren fast punktgenau auf seinen erwarteten Toren. Und da würde ja jetzt ja jeder denken, wenn Robert Lewandowski das nicht überperformt, wer dann? Und das ist halt so ein bisschen mein Learning dazu. Wie gesagt, ist jetzt nicht ganz harte Wissenschaft, aber so viel Halbwissen mit allem, was ich so die letzten 5 Jahre zum Thema aufgesaugt habe.
Interessant, muss ich mich vielleicht nochmal mit beschäftigen. Auf den ersten Blick glaube ich aber schon, dass Robert Lewandowski einfach auch in der Verwertung dieser Chancen nochmal besser ist als ein Kevin Behrens oder sowas. Also
Kevin Behrens, ne, du weißt, das ist natürlich kein Zufall, dass ich ihn erwähnt habe, erster FC Saarbrücken Schule. Also das ist schon auch eine hohe Messlatte, der jetzt bei Union trifft. Aber nee, weißt du, aber als Beispiel auch, man kann sich auch so ein bisschen, wie gesagt, hab's dann auch mit Dennis kurz noch diskutiert. Stell dir das einfach so vor, in den einzelnen Situationen. Geh mal zu, Beginn aus von einer richtigen großen Chance. Also Kevin Behrens, no offense, nehmen wir jetzt so als Standard für einen guten, aber nicht Weltklasse-Spieler. Also jetzt hast du zuerst die richtig krasse, die hundertprozentige Chance. Comor dribbelt über rechts durch, legt den Ball von der Grundlinie quer am leeren Tor vorbei, am Torhüter vorbei. So ähnlich wie gestern fast geschehen. Wenn Robert Lewandowski dort am langen Pfosten steht und Kevin Behrens, die schieben den beide ein. Das ist XG wahrscheinlich von 0,95 und sie machen ihn beide rein. Gehen ans andere Extrem. Beide irgendwie so ein Verzweiflungsfernschuss aus 22 Metern. Der geht bei Robert Lewandowski nie rein, bei Kevin Behrens auch nie. Sternchen so gut wie nie. Wenn überhaupt, könnte es ja nur einen Unterschied geben in so halb so Mittelchancen, wie die Sané-Chance, die du beschrieben hast, dass der eine aus halbspitzen Winkel aus einer 0,12 Situation öfters als 12 Mal aus 100 Versuchen trifft, zum Beispiel 14 Mal. Aber selbst wenn das der Fall wäre, wenn Robert Lewandowski aus Halbchancen, die 12% XG haben, 14 Mal trifft oder 15 Mal, dann macht das insgesamt fast gar nichts aus. Dann merkst du das gar nicht wirklich in seiner Bilanz. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und deshalb, der entscheidende Punkt ist wirklich, da ist auch jemand, dem ich da super gern zuhöre, ist Mario Gomez, der das oft erklärt, der redet nicht von XG, zumindest nicht vor der Kamera, aber der erklärt ganz, ganz oft in seinen Analysen, wie schwierig das ist und wie einfach es aussieht, aber wie viel Klasse dazugehört, als Stürmer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu stehen.
Wer sollte das besser wissen als Mario Gomez?
Ne, aber genau das ist es. Weißt du, stell dir das vor, lass uns das mal durchdenken an dem Beispiel hier gestern, als Coman durchdribbelt gegen Manchester City. Wenn da Robert Lewandowski, Mario Gomez oder wer auch immer am langen Pfosten steht, hält den Fuß hin, schiebt den rein. Da lobt den ja niemand. Da sagt ja niemand, kein Kommentator der Welt, kein Fan, kein Twitter, kein Facebook sagt danach, boah, habt ihr gesehen, wie Mario Gomez hier einen geilen Laufweg hatte, sich hier leicht vom Gegner abdrückt, dann kurz antäuscht, lang geht, reinschiebt, weil er antizipiert, dass Coman ihm genau 4 Sekunden durch ist und dann muss er da sein. Das sagt ja keiner. Da sagt jeder, ja, die hätte meine Oma gemacht, weißt du? Und das finde ich halt schon faszinierend. Und wie gesagt, so nach meiner Wahrnehmung, wirklich, wenn jemand da aktuellere Studien hat, gerne her damit. Nach meiner Erinnerung und Wahrnehmung ist das auch so eins der frühen XG-Statsbomb-Erkenntnisse gewesen, dass sie gesagt haben, ja, die eigentliche Klasse von Messi und Co. ist, dass sie sich verdammt viele XG erarbeiten, sei es durch Dribblings oder weil sie im Gegner weglaufen und oder weil sie gute Mitspieler haben.
Lass uns da mal einen Deckel drauf machen, weil das führt natürlich, also ist super interessant, aber das führt, glaube ich, auch ein bisschen weg
vom Spiel.
Nochmal auf diese Sané-Chance bezogen. Ich erwarte einfach, unabhängig von irgendwelchen Expected Goals werden, dass er A, mehr Gefahr mit dieser Chance verursacht, als er es letztendlich getan hat. Und dass er B, wenn er sich selber diesen Abschluss eben nicht mit vollem Selbstbewusstsein zutraut, so wie er es früher schon mal drauf hatte bei Manchester City, da hat er aus solchen Positionen wirklich regelmäßig getroffen, dass er dann wenigstens eine Lösung findet, den Ball zu Gnabry zu bringen. Man muss natürlich auch Manchester City in der Situation loben. Die Rückwärtsbewegung ist fantastisch. Also, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, aber da hat sich auch einer zwischen den Passweg sehr, sehr gut dazwischen geschoben, beziehungsweise mit einem Sprint sehr, sehr gut da den Passweg zumindest erschwert. Aber trotzdem erwarte ich in so einer Situation vom FC Bayern einfach, dass so ein Ball eben auch mal reingeht. Und das funktioniert eben im Moment bei den Bayern nicht.
Definitiv, ne? Zumindest in der Summe. Einer von den vielen aus Ähnlichen muss halt mal reingehen. Dass die alle nicht reingehen, das ist dann halt echt verfahren.
Ich glaube, da müssen wir über Upamecano sprechen. 70. Minute, Ballverlust, aus dem Nichts eigentlich, reingedribbelt. Ich glaube, wir brauchen da jetzt aus unserer Couch-Position, brauchen wir ihm jetzt nicht Tipps geben, was er da anders machen muss. Ich glaube, das weiß jeder, dass er da einfach abbrechen muss und den Ball entweder zurück zu Sommer spielen muss oder zumindest eine andere Lösung finden muss als das, was er getan hat. Absoluter Blackout, aber passend eben auch zu...
Ja. Ich hätte es durchgewinkt, aber du hast jetzt gerade ein wunderschönes Stichwort genannt, das würde ich doch nochmal gerne explizit erwähnen, kommt dir vielleicht selbstverständlich vor, ist es aber nicht. Du hast nämlich gerade gesagt, er muss dort abbrechen und das ist genau richtig. Dass er grundsätzlich ins Dribbling geht, das möchte ich betonen, das ist nämlich kein Fehler. Das gehört beim FC Bayern dazu, das gehört bei Innenverteidigern des FC Bayern dazu. Wenn der Gegner die Räume anbietet, musst du mal antribbeln als Innenverteidiger. Wenn du durchkommst, ist das enorm wichtig, gerade gegen eine Mannschaft, die so stark presst wie Manchester City. Nur, und das ist der entscheidende Punkt, du machst das nochmal so kontrolliert in der letzten Linie, dass du natürlich, wenn du merkst, es geht nicht, er fällt nicht auf meine Finte rein oder ähnliches, dann brichst du das Dribbling ab. Was mir aber ganz wichtig ist, ist da einen Unterschied zu machen. Der FC Bayern kann und wird nie irgendwie nur lange Bälle schlagen als Innenverteidiger. Das ist nicht das Spiel.
Ja, also klar, für gerade von Upamecano wird man das auch erwarten, weil er ja auch eine gute Form hatte. Also das muss man ja, war ja einer der wenigen Spieler beim FC Bayern, die prinzipiell eigentlich eine gute Form hatten. Ja, aber dieses Spiel, glaube ich, das war eins zum Vergessen für Upamecano. Jetzt ist natürlich die große Frage, die ich mir natürlich auch stelle, die sich viele stellen, ist das jetzt der Beleg dafür quasi, dass Upamecano auf diesem Niveau einfach oder für dieses Niveau einfach nicht gemacht ist, weil die Konstanz fehlt?
Boah, das ist eine gute Frage, die werden wir nicht beantworten können, aber es hat mich echt richtig geschmerzt, ne? Vor allem, weil, ich greife zum dritten Mal vor, sorry, aber weil im Rückspiel ja sich das nochmal ein bisschen wiederholt in ähnlicher Situation. Und das ist halt, ja, als Defensivspieler, insbesondere als Innenverteidiger, du wirst nicht für Volatilität bezahlt, für mal hier ein 3-Sterne-Spiel und danach ein 0-Sterne-Spiel, sondern du wirst für Konstanz bezahlt und als Top-Innenverteidiger brauchst du Konstanz und diese individuellen Patzer, die es dann ja tatsächlich doch sind, die dürfen sich in so wichtigen Spielen einfach nicht häufen. Einer, zwei können mal passieren, aber ich sag mal, viel, viel Luft hat er jetzt nicht mehr, was diese Dinge angeht.
Absolut, ja. Ja, es ist halt das typische Bild, was Upamecano in den letzten Jahren leider abgegeben hat. Ich hatte das Gefühl in dieser Saison, er hat endlich seine Konstanz gefunden. Ich glaube, das Argument, was vielleicht ein bisschen sehr kurz kommt aktuell, ist, dass vielleicht er auch einer der Spieler ist, die durch den Trainerwechsel nochmal zusätzlich verunsichert wurden, weil er natürlich eine sehr, sehr enge Beziehung auch zu Julian Nagelsmann hatte. Das muss man auch dazu sagen. Klar, jetzt kann man sagen, wenn man beim FC Bayern ist, dann muss einen das kalt lassen und dann muss man sofort weiter performen. Aber im Endeffekt kann das schon auch einen Einfluss haben. Und dann eben Manchester City mit dem Niveau, wie die anlaufen, du hast es gesagt, wie die teilweise Spieler auf ihren falschen Fuß auch zwingen. Das ist schon dann ziemlich stark. Und das hat Manchester City übrigens auch in dem Spiel, finde ich, um es auf eine taktische Ebene zu bringen, sehr, sehr gut gemacht. Sie haben am Anfang ein bisschen abwartender agiert, haben Bayern so ein bisschen auch kommen lassen, ihnen vielleicht auch das Gefühl gegeben, dass sie besser im Spiel sind, als sie es vielleicht letztendlich auch waren. Unabhängig von diesen Momenten, die wir schon beschrieben haben. Und haben es dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen erhöht, würde ich sagen. Also haben ein bisschen aggressiver gepresst, ein bisschen offensiver zugestellt, ein bisschen mehr Druck ausgeübt auf die Bayern-Abwehr und sich dann eben auch diese Chancen erspielt. Ich meine, nach dem 0-2, ich glaube schon vorher auch, vor diesem 0-2, hatte Ruben Dias auch eine richtig gute Chance. Weiß gar nicht mehr, ob das nach einer Ecke war oder auch nach einer Flanke oder sowas. Hatte ja auch schon die gute Chance, da auf 2-0 für City zu erhöhen. Also ich glaube, wenn wir das am Ende dann analysieren, auch unabhängig von diesen 20 Minuten, war City schon das bessere Team. Das muss man schon so sagen.
Ja, ganz klar. Ne? Das, und man darf halt nicht, ne, das ist, was ich vorhin so ein bisschen meinte, ohne jetzt wieder ins Philosophische abdriften zu wollen, das Spiel ist halt auch perfekt für City gelaufen. Sie machen relativ früh, in der 27. war es, glaube ich, das 1-0. Danach, ja, Bayern optisch kleinere Chancen, Halbchancen, Minichancen, aber ohne eben den Ausgleich zu machen oder ohne ganz massiv zu drücken. Und dann, bevor es irgendwie Richtung Schlussphase geht, eben in der 70. machen sie das 2-0 und damit quasi einen Deckel aufs Spiel. Also das ist, wenn du dir irgendwie am Reißbrett dein Matchplan oder dein, wie die Tore fallen sollen, aufmalst, dann ist es genau so, ne? Weil damit kannst du wirklich jeweils, hast du komplette Kontrolle über das ganze Spiel. Das heißt, die waren nie gezwungen, da irgendwie eine Reaktion zu bringen. Du weißt gar nicht, wie viel Luft da noch nach oben gewesen wäre bei denen gerade offensiv.
Absolut, ja. Das war fast schon das Beängstigende.
Ja, also, ja, eben.
Dass man immer das Gefühl hatte, eigentlich so ein bisschen, zumindest in Phasen, so ein bisschen spielen sie dann auch mit der Handbremse. Und das war schon fast beängstigend zu sehen, dass das so ein Qualitätsunterschied war. Also kann man das im Endeffekt, widersprich mir gerne, aber ich denke mal, du wirst mir zustimmen, kann man das eigentlich verbuchen unter, es war ein okayer Auftritt des FC Bayern, aber nicht genug, um Manchester City zu schlagen und es war ein Qualitätsunterschied.
Ja, das kann man, glaube ich, damit haken ans Hinspiel.
Dann das Rückspiel. Würdest du da dieselbe These unterschreiben oder hast du da signifikante Verbesserungen des FC Bayern wahrgenommen?
Ja und nein, ich würde es fast genauso zusammenfassen, obwohl ich Verbesserungen wahrgenommen habe, aber es stand halt 0-3 und da waren die Verbesserungen in dem Sinne nicht gut genug. Insofern, wenn du jetzt nur dir das Rückspiel anschauen würdest, im Vakuum, sei es zu Studienzwecken, ich glaube, so viel gibt es nicht her, es wird es nicht in viele Lehrbücher schaffen wahrscheinlich, obwohl es schon ein gutes Spiel war auf hohem Niveau, sind einfach zwei Top-Mannschaften, soll jetzt gar nicht abwertend gemeint sein. Aber es steht halt 0-3, weißt du? Und dann war das schon doch ein Stück weit zu soft. Wir hatten ja so ein bisschen, wir hatten im Vorfeld ja drüber geredet, was wünschen wir uns fürs Rückspiel? Wir wollen uns mit einem Sieg verabschieden, weil die eine These, Hauptsache keine Klatsche, war eine andere. Ich hatte gesagt, ich will einfach zwischendurch, dass kurz in dem Spiel zumindest mal so dieser Moment, dieses Gefühl, oh, hier könnte ja doch noch was gehen, aufkommt. Und das kam nicht bei mir. Also ich habe
so gar nicht.
Nee. Nee,
ich auch nicht in den ersten 20, 30 Minuten des Spiels. Da hattest du nicht das Gefühl, dass Bayern vielleicht doch noch das zumindest noch mal ein bisschen scharf stellen konnte.
Nee, ja, du, ich bin probabilistischer Mensch. Ich weiß, dass solange was rechterisch möglich ist, es schon irgendwie gehen kann. Und ich weiß, wie schnell es im Fußball geht. Ne? Ist völlig logisch. Bayern macht Bayern in der 45. Minute das 1-0. Tuchel macht sie in der Halbzeit heiß. Und da hast du 45 Minuten plus Nachspielzeit für zwei läppische Tore zu machen. Natürlich kann es klappen. Aber rein vom Gefühl her, wie soll ich sagen, die 5%, wahrscheinlich waren es noch weniger, die 3%, die ich ihnen vor dem Spiel gegeben habe, das wurde während des Spiels in meinem Gefühl nie wirklich mehr. Dazu hätte einer dieser frühen Dinge reinfallen müssen.
Ja, aber das ist ja der Punkt. Also da hat man ja schon das Gefühl gehabt, also dann habe ich dich vielleicht missverstanden, aber also ich hatte schon das Gefühl, dass das zumindest diese Großchance, ja, Großchance ist auch wieder vielleicht ein großes Wort, aber schon eine sehr gute Chance, die Leroy Sané da hatte, als er frei durch aufs City-Tor marschiert. 17. Minute war das. Da hatte ich schon das Gefühl, also wenn der reingeht und wenn Bayern die Druckphase, die sie danach haben, ein bisschen konsequenter spielen und wenn sie damit 1-0 in Führung gehen, dann könnte da vielleicht noch was gehen. Also wo ich ja, bei dir bin, es ist nicht passiert. Und dadurch, dass es nicht passiert ist, war es halt auch kein scharfes Spiel.
Genau, das ist es. Du hast nämlich ganz schön gesagt, du hast jetzt gerade dreimal quasi ein Konjunktiv verwendet, weißt du, und genau das ist es. Natürlich habe ich, wenn ich jetzt analytisch drauf schaue, hätte es in diesem Rückspiel wieder Weggabelungen gegeben, an denen nur ein Quäntchen Glück gefehlt hätte für den FC Bayern und das Spiel würde zumindest scharf. Von weiterkommen will ich noch nicht reden. Natürlich war das da, aber es ist nicht passiert und deshalb ist mein Emotionsausschlagsradar ist nie über die 3-4%. Es bleibt doch im sehr theoretischen, was die Chancen aufs Halbfinale angeht, ausgeschlagen. So meinte ich das.
Aber zur Ausgangsphase, also es war schon ein druckvolleres Spiel der Bayern. Es war zumindest, also wir reden jetzt über die erste halbe Stunde oder lass uns das ausdehnen bis zum Elfmeter. Ich glaube, das Problem war, dass Bayern es nicht geschafft hat, A, diesen Ball ins Tor zu buxieren und B, dass sie sich aber auch, und das ist ja dann doch eine Parallele auch zum Hinspiel, dass sie es nicht geschafft haben, konsequenter diese Angriffe auch auszuspielen, sich wirklich dann auch mehrere gute Chancen rauszuspielen. Da gab es halt diesen Abschluss von Sané in der 17., den ich gerade angesprochen habe. Aber sonst war natürlich alles auch wieder unter 0,1 Expected Goals, was da in der Anfangsphase aufs Tor kam. Goretzkas Schuss da allen voran, keine Ahnung, aus 18 Metern Entfernung oder so. Der da in die Wolken geht. Also das war dann auch wieder ein Stück zu unkreativ, beziehungsweise diesmal hatten sie ja mit Erik Maxim Choupo-Moting, vielleicht kann man das auch darauf so ein bisschen mal drehen, hatten sie ja so einen Zielspieler vorne drin. Warum haben sie es trotzdem nicht geschafft, aus diesen Möglichkeiten, die sie hatten im letzten Drittel, noch mehr zu machen?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich bin mir nicht sicher. Also ich bin mal gespannt, was du gleich dazu zu sagen hast. Also so ein bisschen, da fand ich tatsächlich, ich weiß ja, ist nicht überall beliebt, Michael Ballack war Experte bei DAZN. Also als Experte ist er nicht überall beliebt, meine ich jetzt gar nicht auf ihn als Spieler bezogen oder sowas. Und er hatte gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie er es formuliert hat. Ich glaube, er hat gesagt, manchmal flanken sie, damit man sieht, dass sie geflankt haben oder so ähnlich. Und das fand ich gar nicht schlecht. So ein bisschen, wo irgendwie, mir fehlen so ein bisschen die Worte, sie haben es nicht wirklich. Entweder hat ein bisschen was am Selbstvertrauen gefehlt oder der Gegner hat einen Ticken zu wenig Platz gelassen oder sonst was, aber irgendwo waren da 5% Pünktchen beim Ausspielen für den Schluss, wo du gesagt hast, irgendwas fehlt da im Moment. Ist es die Leichtigkeit, ist es die Sicherheit, so habe ich es im Text formuliert, weißt du, wo du im Moment sagst, okay, gerade hier, die Goretzka-Situation, die du beschrieben hast, das ist so eine Phase, wo Manchester City die Licht presst, der mit einem langen Ball, mit einem schwachen linken Fuß, im Mittelfeld, ich weiß nicht mehr, wer genau, irgendwie verlängert per Kopf und dann machen sie es schnell. Musiala spielt es zu Coman, der ist auf links durch und Coman mit einem Pass, der sah sensationell aus, nämlich irgendwie durch drei Spieler durch und im Bildausschnitt sah man erst gar nicht, ob da noch jemand kommt von Bayern. Dann kam aber Sané am langen Pfosten, der, weil er vorher zweimal abgeschlossen hat, ließ diesmal nicht ab, legt dann wieder zurück auf Goretzka, der ist halb überrascht, halb in Rücklage, schießt schlecht. Da hattest du irgendwie das Gefühl, Coman hätte das irgendwie einen Tick besser machen können, Sané hätte es einen Tick besser machen können und Goretzka hätte es einen Tick besser machen können. Und da frage ich, ich weiß es nicht, woran liegt es, dass da bei allen dreimal in Folge ist irgendwie nur die 96% und nicht die 100% Version ist und das ist in Summe dann eben, das sind dann die paar Prozentpunkte, die da zwischenstehen, ob das ein Tor wird oder nicht.
Ja, ich glaube, wenn ich da die Antwort drauf hätte, dann würde Thomas Tuchel noch heute bei mir anrufen, noch bevor ich den Podcast veröffentlicht habe und würde wahrscheinlich sagen, ey, komm mal in mein Trainerteam. Das ist ja genau dieses Unerklärliche beim FC Bayern. Du hast eigentlich eine gute Spielanlage und ich glaube, das würde auch keiner in Frage stellen nach dieser ersten Halbzeit, dass die Bayern eine echt gute Spielanlage hatten, dass sie City auch wirklich mal unabhängig jetzt davon, was Citys Idee war und wie viel davon vielleicht auch so gewollt war wieder, hast du wirklich vieles gemacht, womit du City wehtun kannst, zumindest auf dem Papier. Aber sie haben ihnen am Ende nicht wehgetan, weil dieser letzte Punch eben fehlt. Und ich glaube, das ist das, was gerade so ärgerlich ist. Du hast so viele auf dem Papier eigentlich richtig starke Offensivspieler, aber du kriegst deren PS einfach nicht auf die Straße. Und was es eigentlich noch ärgerlicher macht, ist, dass Kingsley Coman eine absolut überragende Performance hingelegt hat. Also das ist ja wirklich, also wenn was ging, dann meistens über ihn. Und auch Leroy Sané kann man ja unterstellen, dass er eine richtig, richtig gute Leistung gezeigt hat. Und trotzdem, obwohl du zwei Spieler hast, die auf diesem Niveau richtig gut performen, schaffst du es nicht, dir noch mehr Hochkaräter rauszuspielen oder zumindest mal eine von diesen Halbchancen dann auch zu nutzen. Und ich glaube, das ist das, was dir am Ende nicht übers gesamte Duell das Genick gebrochen hat. Ich glaube, da gibt es andere Gründe. Aber was zumindest mal dazu geführt hat, dass sie es nicht geschafft haben, dieses Spiel nochmal scharf zu stellen.
Perfekt zusammengefasst, Justin. Dem habe ich ausnahmsweise gar nichts hinzuzufügen.
Dann lass uns mal in die 37. Minute springen. Elfmeter für Manchester City, ja, nein?
Ach ja, schwierig, ne? Es ist, ich weiß es nicht, ich hab jetzt, normal schaue ich bei sowas dann immer, was Colinas Erben dazu sagt und lass mich mindestens mal inspirieren von deren Meinung, weil die es einfach besser wissen als ich. Aber hier, es ist definitiv unglücklich, ne? Weil man sieht ja richtig schön in der Zeitlupe, er macht die Arme vorher bewusst hinter den Körper und ab dann ist er in der Bewegung und kontrolliert die Arme nicht mehr wirklich, weil wirklich sich in den Schuss springen und gleichzeitig die Arme noch hinterm Körper lassen, das geht gar nicht physiologisch. Insofern ist ihm da wirklich wenig Vorwurf zu machen. Andererseits, er hat einen Arm definitiv weg vom Körper, der Schuss ist nicht unmittelbar vor ihm abgegeben, es passt irgendwo zu einer Linie, die ich, glaube ich, schon öfter gesehen habe. Insofern, es ist mal wieder so ein Elfmeter, wo du denkst, ja, nee, muss nicht sein, aber jetzt definitiv kein Skandal für mich.
Ja, Skandal gehe ich auch nicht mit. Ich fand den Schiedsrichter nicht gut, unabhängig von dieser Szene. Ja, ich fand, dass er viel zu sehr den Fokus auch bewusst teilweise, ja, bewusst ist immer eine Unterstellung, die will ich jetzt eigentlich nicht machen, aber man hatte zumindest das Gefühl, dass er die Aufmerksamkeit sehr stark auf sich lenkt, dass er jede Kleinigkeit auch abgepfiffen hat, dann auch ganz bewusst hingelaufen ist und halt diese Szenen, mir fällt kein besseres Wort ein, so zelebriert hat irgendwie. Also das fand ich alles ein bisschen schwierig. Ich glaube, das Spiel hätte eine längere Leine gut vertragen. Aber unabhängig davon, es lag natürlich nicht am Schiedsrichter.
Nee, genau, nee, aber gehe ich mit. Also das kann man ja ruhig mal erwähnen, ne? Vor allem, weil wir so klar machen, das ist ja keine Ausrede und kein Fingerpointing. Erstens unterstellen wir ihm keine Absicht, zweitens lag es definitiv nicht am Schiedsrichter. Ja. Trotzdem hat mich auch sein Auftreten hat mich geärgert, genau wie du sagst, ne? Das ist ja gerade auch bei der roten Karte genau das da. Erstmal schön hingelaufen, demonstrativ die rote Karte zeigen und eigentlich kann man ja auch auf dem Weg dahin schon mal kurz einen Videoschiedsrichter anrufen und fragen, ey, wie sieht's denn aus? Und einfach mal eine Sekunde warten, wenn ein Spiel live in 200 Ländern übertragen wird oder was das Thema Zeitspiel angeht. Der hat, ich glaube, in der dritten Minute hat er Ederson zum ersten Mal ermahnt wegen Zeitspiels. Der hat ja später auch sogar in der ersten Halbzeit, doch, ich glaube, es war noch in der ersten Halbzeit, schon gelb bekommen für Zeitspiel. Dann hatten wir hier rote Karte, Wahr-Situation, Elfmeter. Und das alles zusammengerechnet, gut, das ist jetzt nicht der Schiedsrichter selbst, sondern das Team lassen sie 2 Minuten nachspielen, passt halt auch nicht für mich, ne? Also und ansonsten einfach viele Kleinigkeiten, wo du jeweils denkst, da verstehe ich schon Tuchel auch ein bisschen, der sich ja mit etwas lauter als wir jetzt und emotionaler nach dem Spiel echauffiert hat. Das war keine gute Leistung einfach vom Schiedsrichter.
Absolut, bin ich bei dir. Dann springen wir mal in die zweite Halbzeit, die Szene mal für sich lassen. Bayern hatte kurz vor der Pause dann nochmal mit diesem gehaltenen Elfmeter, nicht gehalten, hätte ich fast schon gehalten gesagt.
Ja, hat so Sommer rübergeguckt. Noch, dass Jan Sommer einen Elfmeter hält, ne?
Hat Sommer, den hat Sommer rübergeguckt übers Tor. Dann hatte Bayern nochmal so eine kurze Drangphase mit vielen kleineren Abschlüssen, mit 2 guten Gelegenheiten durch Erik Maxim Choupo-Moting und Kingsley Coman in der Nachspielzeit jeweils. Choupo-Moting mit 0,29 XG, Kingsley Coman mal mit 0,11. Also auch das Chancen, wo man sagen kann, an einem guten Tag gehen die vielleicht rein. Trotzdem, ich glaube, auch weil dieses Tor nicht gelungen ist in der ersten Halbzeit, und Tuchel hat ja vorher so schön von kleinen Schritten gesprochen und erstmal die erste Halbzeit gewinnen und dann darauf aufbauen. Und weil man diese erste Halbzeit nicht gewinnen konnte, hatte ich auch in der zweiten Halbzeit dann das Gefühl, so richtig dran geglaubt haben die Bayern nicht mehr. Und sie haben gemerkt, das geht eigentlich genauso weiter mit dem Abschlusspech und dem Unvermögen, kann man ja teilweise auch sagen, wie es in den letzten Spielen auch war. Der Zug war so ein bisschen raus, oder?
Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Ich meine, sie haben es schon noch weiter gespielt, aber das war eher so, das hast du einfach drin im Körper, ne? Du kannst ja auch nicht irgendwie aufhören zu laufen. Aber ja, ich glaube, da gehst du raus, wenn es halbzeit 0-0 steht. Du weißt, du warst vor dem Spiel, das hier ist, du redest dir Mut zu, aber du weißt, das ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Da steht es zur Halbzeit 0-0. Die Hälfte glaubt da nicht mehr dran. Und die andere Hälfte sagt, ja, komm, es kann klappen, wenn wir jetzt rausgehen und direkt wieder überfallartig direkt das 1-0 machen, vielleicht sind die noch halb in der Kabine. Haben einen Pausentee nicht vertragen, dann machen wir jetzt das 1-0 und dann wollen wir mal sehen, was passiert. Und dann verpuffen wieder die ersten 10 Minuten und dann fängst du an, dann gehen die Köpfe öfter mal hoch zur Anzeigetafel und du schaust auf die Uhr und du denkst, fuck, und dann fängst du an zu rechnen. Jetzt müsste das Tor fallen, wie viel Zeit habe ich da noch für das nächste und das übernächste? Ja, und dann glaubst du langsam nicht mehr dran, ne.
Der Killer war dann natürlich in der 57. Minute, ja, eigentlich eine Null-Situation, wenn man so will. Du hast vorne das war, glaube ich, das, was du auch meintest.
Genau.
Diese große Chance eigentlich. Also am Ende steht da 0,06 Expected Goals, aber prinzipiell mit einem Stürmer wie Lewandowski ist es ja eine 1,5 Expected Goals Chance. Nein, also das ist ja, du hast vorne diese große Chance, dieses 1-0 zu machen, nutzt die nicht, weil eben in der Mitte keiner da ist, der den Fuß hinhält, und kriegst dann im Gegenzug. Ja, natürlich auch, weil du Risiko gehst. Das muss man ja so sagen. Du hast dann gesagt, okay, wir verteidigen jetzt hinten 1-1 gegen Haaland. Dann ist das halt so, aber du brauchst ja dieses Tor. Das ist ein Risiko, das nimmst du, das gehst du ein. Und dass sie dann Weltklasse sind, solche Situationen auch auszuspielen, ist, glaube ich, völlig klar. Upamecano hier extrem unglücklich, dass er wegrutscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Bild, das er da abgibt, ist natürlich nicht gut, keine Frage. Aber da nehme ich ihn dann doch wieder ein bisschen in Schutz, weil wegrutschen dann wirklich als großen Fehler hinzustellen, boah, also da tue ich mich echt schwer mit. Das ist schwierig.
Ja, finde ich fair, das Wegrutschen selbst, genau, ne, im Dribbling aus Speed. Da ist aber tatsächlich, habe ich noch, jetzt habe ich leider vergessen, bei irgendwem, ich glaube vom Athletic, heute auf Twitter gesehen, der das so ganz schön auch als Szenenanalyse macht und aber dort auch erklärt, das ist dann jetzt auch kein Patzer, aber trotzdem eine Schwäche, dass Haaland läuft, wie er immer läuft in der Situation, und Upamecano aber falsch läuft. Dass er vorher, also vor dem letzten Pass schon, dass er da einen Schritt in die falsche Richtung macht.
Okay, ja.
Habe ich jetzt nicht genau auf dem Schirm. Ich glaube, könnte John Mueller gewesen sein vom Athletic. Müsste man sich mal nochmal, habe ich nur kurz auf dem Handy irgendwo durchgecrawlt. Für Szenenanalysen ist das nie optimal. Deshalb habe ich es mal auf Wiedervorlage, wahrscheinlich auf niemals. Aber theoretisch super interessant, weil ja, also ne, das glaube ich ihm da schon, dass da dann er sich, also er hat gesagt, Dayo, du musst doch wissen, wohin der läuft, weil er läuft immer dahin, wie er hier läuft, und eigentlich musst du den Weg zustellen.
Ja.
Nur mal als Anmerkung, ich kann es nicht wirklich selbst beurteilen.
Das kann absolut sein, klar, warum nicht, müsste ich mir auch nochmal
genau aber ansonsten, genau, ne, es ist also definitiv halt kein Patzer in dem Sinne. Ja, wenn,
das also es ist nicht so wie im Hinspiel.
Nee, glaub, genau, das ist wie.
Und man muss auch dazu sagen, dass da breche ich dann vielleicht doch wieder eine kleine Lanze für Upamecano, bis zu dieser Szene, finde ich, hat er kein schlechtes Spiel gemacht. Also er hatte viele richtig gute Szenen im Spielaufbau. Ich finde, er hat auch defensiv besser agiert als im Hinspiel. mir hat das eigentlich sogar richtig gut gefallen, was er mit dem Ball teilweise gemacht hat. Kurze Dribblings, aber auch seine Pässe, die er teilweise gespielt hat. Klar, ist jetzt alles für die Tonne, weil zusammengenommen mit dem Gegentor und dem Hinspiel war es halt einfach keine gute Leistung von ihm. Das muss man dann ganz klar so sagen. Und da ist er jetzt auch kein Kindergartenkind, dem man irgendwie die Schulter tätscheln muss. Aber trotzdem finde ich es halt wichtig, diese Phase dann auch zu erwähnen, dass er zwischen der ersten Minute im Rückspiel und dieser 57. eigentlich ein ziemlich gutes Spiel auch gemacht hat und auch vieles gezeigt hat von dem, warum man vielleicht doch noch daran glaubt, dass er dann irgendwann doch mal seine Konstanz findet.
Ja, ne, das Potenzial und an sich das Niveau hat es ja auch schon konstant gezeigt. Wie gesagt, es ist einfach die Patzer, aber nochmal wichtig finde ich, dass du darauf hinweist, dass das hier in diesem Sinne im Rückspiel eigentlich gar keine so großen Patzer waren. Es wirkt im Rückspiel krasser, als es war, wegen der roten Karte, die aber zurückgenommen wurde, wegen dem Tor von Haaland, wo es auch unglücklicher aussieht, als es ist. Ein Zweikampf gegen Haaland zu verlieren im 1 gegen 1 kann vorkommen. Und beim Elfmeter, ich kann auch nicht gleichzeitig jammern, dass es den Elfmeter gibt und gleichzeitig Upamecano die größten Vorwürfe machen. Insofern, es sieht dreimal unglücklich aus, ist aber nichts davon ein Riesenlapsus. Also Kopf hoch, mein Junge.
Gut, dann machen wir das Ganze dicht mit dem Elfmeter in der 83. Minute. Auch da eigentlich ähnlich zur anderen Szene. Schwer zu bewerten. Handspiel ist eine Regel, da blickt kaum noch jemand durch. Ja, weiß nicht, hast du eine klare Meinung dazu? Weil, also ich habe ehrlicherweise keine. Ich muss sagen, ich finde es genau. Okay, dass man ihn pfeift, auch mit dem im Hintergrund, dass der in der ersten Halbzeit halt gepfiffen wurde. Aber ich finde,
ja, genau,
also ich kann auch sehr gut damit leben, wenn beide nicht gepfiffen werden, ehrlicherweise.
So ist es, genau. Insofern muss ich dann als klein Mini-Lob an den Schiedsrichter, zumindest hat er da eine konsistente Linie gehabt und das ist mir bei sowas tatsächlich relativ wichtig und das kann man da, nee, ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal hatten, aber vielleicht nutze ich das gerade mal auch, vorhin schon Colinas Erben genannt, ich glaube von Alex habe ich irgendwann mal den folgenden Vorschlag aufgegriffen und zwar, um ganz viel von der Diskussion bei Hand zu entschärfen, sollte es einfach generell bei Handspiel, ob entweder auf dem ganzen Platz oder im Strafraum nur, sei mal noch dahingestellt, indirekten Freistoß geben. Und Elfmeter nur, wenn es gleichzeitig eine eindeutige Verhinderung einer klaren Torschance ist oder ähnliches. Dann wäre es nämlich nie, dann wird es ein paar spannende Freistöße mehr geben. Patrick Anderson erhebt sich irgendwo aus einem Rentnerschaukelstuhl für die Situation im Strafraum. Aber weißt du, dann hast du da relativ oft, wenn irgendjemand mal angeschossen wird, dann hast du halt nur eine halb so kritische Situation. Weil das ist halt das Ding im Fußball, der Elfmeter ist halt so eine brutale Bestrafung, weil er halt mit 0,7, 0,8 Expected Goals zu einem Tor führt und in einem Fußball, wo so wenige Tore fehlen und so wenige Tore über Wohl und Wehe entscheiden, über ganze Karrieren und Clubgeschichten und Spielergeschichten entscheiden, ist das halt so eine brutale Bestrafung. Das kannst du ja mit keiner anderen Sportart vergleichen. Wenn es im Handball einen 7 Meter gibt, so what, Minute später vergessen, Basketball noch weniger etc. Und irgendwie, ich mag die Idee, also zu sagen, ey, pass mal auf, Hand, einfach, du darfst umgekehrt auch wie in anderen Sportarten, wie in Basketball oder Handball, wo der Ball nicht an den Fuß darf. Im Fußball sagst du, der Ball darf nicht an die Hand. Wenn der Ball dir an die Hand springt, egal wie unabsichtlich, egal wie natürlich, unnatürlich Körperstellung, geht immer weiter mit indirektem Freistoß. Und den Elfmeter als knallharte Konsequenz gibt es nur bei der Verhinderung einer klaren Torschance. Da gibt es dann immer noch ab und zu Diskussionen, aber deutlich seltener.
Ja, ich hab da noch keine Meinung zu. Ich habe auch so ein bisschen resigniert, muss ich sagen, beim Handspiel.
Ja, eben drum, darum geht's ja. Das hier hilft uns aus der Resignation und Lethargie heraus. Aber gut, vielleicht habt ihr ja eine Meinung, liebe Hörer, Hörerinnen, dazu. Schreibt's uns in die Kurve.
Genau, und ich würde jetzt diesen Deckel wirklich auf diese beiden Partien auch drauf machen. Ich glaube, wir sind uns da einig, dass es am Ende ein verdientes Ausscheiden ist, dass es in Phasen nicht so schlecht war, wie es das Ergebnis zeigt, aber dass es am Ende eben doch ein Qualitätsunterschied war zu Manchester City, der dann eindeutig genug war, um dieses Ausscheiden auch zu rechtfertigen.
So ist es. Erneut Haken dran. Ich hätte jetzt gedacht, du wärst mehr auf Tuchel-Linie und ich müsste dir härter widersprechen, aber
naja,
da sind wir.
Also ja, also schon so ein bisschen. Also ich muss sagen, es war keine schlechte Leistung. Es war keine schlechte Leistung in beiden Spielen oder über 180 Minuten gesehen. Es war keine Leistung, wo ich jetzt, und da kommen wir jetzt dann würde ich auch sagen, zu, wo ich jetzt als großes Fazit dann auch ziehen würde, der FC Bayern ist aus Europas Spitze komplett ausgeschieden. Man ist nur hinterhergerannt, man hat einfach so einen krassen Qualitätsunterschied gesehen, dass man jetzt sich fürchten muss, dass man nie wieder ein Champions-League-Halbfinale sieht. Also solche Dinger würde ich jetzt halt nicht raushauen aufgrund dieser zwei Partien, sondern es gibt Gründe, es gibt Ursachen, es gibt Entwicklungen in den letzten Wochen, die dafür sprechen, warum das Team so verunsichert ist, wie es eben ist. Es gibt gleichzeitig auch sehr viele Phasen in beiden Spielen, die einem Mut machen, glaube ich. Und lass uns da vielleicht jetzt auch mal zum Saisonfazit oder Saisonzwischenfazit besser kommen und so ein bisschen auch bewerten, was diese zwei Spiele jetzt eigentlich genau bedeuten.
Ja, du hast mit deinem freudschen Versprecher, hast du es gesagt, Saisonfazit für mich, Champions League, Super League, die Saison ist um. Man erwecke mich zur Auslosung der neuen Champions League Vorrundengruppen. Dazwischen ist nur noch ein bisschen Kür, bisschen warm spielen. Ich habe heute gelesen, Matthijs Tell soll ab jetzt regelmäßig Einsätze bekommen. Das klingt dann, das ist irgendwie alles paradox, ne? Brutal eng im Meisterschaftskampf, das war jetzt von mir natürlich überspitzt formuliert, aber es klingt wirklich so gefühlt, als würde es um nichts mehr gehen. Aber ein bisschen ist dann halt doch tatsächlich dran. Es ist wirklich sehr bitter, vor allem weil es so schnell ging, ne? Weil innerhalb von jetzt wann hat Tuchel angefangen oder wann war das Spiel gegen Freiburg? Ich glaube, das war kein April-Scherz, aber es war am 1. April oder hat am 1. April formal seinen Job begonnen und das Spiel gegen Freiburg war ein paar Tage später. Ich krieg's nicht mehr hin, aber jedenfalls in nicht mal 3 Wochen hast du halt aus der Triple-Chance, wir wissen immer, Triple ist nie so wahrscheinlich, wie es der FC Bayern-Vorstand manchmal kommuniziert. Triple ist die absolute Ausnahme, aber zumindest hattest du die Chance auf 3 Titel und innerhalb von so kurzer Zeit halt sich von 2 Titeln verabschieden zu müssen, das ist dann doch schon ziemlich happig. Und mit allen Begleiterscheinungen drumherum, ne, auch da gilt wieder, wir haben es jetzt gerade lang und breit über City gesagt und in den 3 Spielen, 2-mal gegen City, 1-mal gegen Freiburg, da war nicht der Schiedsrichter schuld, wie einst früher gegen Real Madrid oder ähnliches. Da war nicht irgendwie, also unglücklich gelaufen ist es schon, insbesondere Pokal natürlich mit der Konstellation, dem Last-Minute-Gegentor. Aber das war jetzt nicht, das war schon irgendwie erdrückend im Verlauf, im zeitlichen Ablauf. Und wie gesagt, mit allen Begleiterscheinungen, Sané, Mané, Tuchel, die Vorstandsführungsdiskussion, zu der wir gleich noch kommen, die Trainerentlassung, den Trainerwechsel, den es kurz davor gab, das ist dann schon ein krasser Monat, den es hier seit Mitte März bis Mitte April beim FC Bayern gab.
Absolut, absolut. Da kann ich dir nicht widersprechen. Ich glaube auch, dass man jetzt das Fazit ziehen muss, dass die Saison auf jeden Fall keine gute mehr werden kann, auch wenn man die Bundesliga gewinnt. Die Frage ist natürlich, und lass uns da vielleicht bei diesem Saisonzwischenfazit auch mal drauf schauen, ist die Bundesliga jetzt tatsächlich auch noch in Gefahr? Weil, also ich sehe halt wirklich die Gefahr, dass Bayern in Mainz am Wochenende, was traditionell ein schweres Spiel für sie ist, vielleicht sogar wieder Punkte liegen lässt. Dann haben sie noch das Spiel gegen RB Leipzig. Klar, Dortmund, brauchen wir nicht drüber reden, ist jetzt auch nicht das allerstabilste Team. Aber wer will's mehr, Georg? Oder wer will's weniger?
Genau, und letzteres ist wahrscheinlich die richtige Frage. Also ja, definitiv, sie ist in Gefahr, ne? Bayern bleibt Favorit, auch das ist logisch, weil insgesamt, du hast die 2-3 schweren Spiele genannt, ansonsten hat Bayern aber auch einige machbare Aufgaben. Letzter Spieltag in Köln. Könnte auch nochmal spannend werden gegen Baumgart und dort die Meisterschaft zu feiern. Nee, es ist definitiv in Gefahr, weil Mainz hast du angesprochen und du weißt halt jetzt wieder nicht, was macht das hier mit der Mannschaft, ne? Also das insgesamt bei aller Professionalität und bei aller Mentalität, die dieses Team trotz aller Kritik, die gerade auf sie einprasselt, in den letzten Jahren gezeigt hat und für die dieses Team steht, das ist ja auch brutal, was das um die herum macht. Wie gesagt, das ist vor einem Monat, heißt es überall, kannst du dir die Rankings anschauen der Welt. Bei Bayern gemeinsam mit Manchester City Top-Favorit auf den Champions-League-Sieg und ob jetzt das beste oder zweit- oder drittbeste Team in Europa auf dem Weg zur 11. Meisterschaft in Folge und DFB-Pokal, Heimspiel gegen Freiburg, kein Selbstläufer, aber gute Chancen. Julian Nagelsmann, keine Ahnung, was intern los war, ob man schon gefühlt hat, es geht nicht mehr weiter, aber selbst wenn. Und jetzt auf einmal, du bist raus aus beiden Pokalen, von überall setzt es Kritik, da sind wieder die gleichen Diskussionen, die es dann immer gibt, da ist dann Kimmich kein Mentalitätsspieler mehr und der ist über den Zenit und der hat es nie gewollt und der war noch nie gut und der war nur ein Mitschwimmer und. Das alles passiert, Streitereien in der Mannschaft, Gerüchte, wer alles weg muss im Sommer, aus der Mannschaft und vielleicht auch darüber hinaus, das ist ja brutal. Und jetzt sollst du in Mainz, ein sehr unangenehmer Gegner, sollst du in 2 Tagen da stehen und musst da gewinnen, um eure Tabellenführung zu behaupten. Ey, natürlich kann das schiefgehen. Bei jeder normalen Mannschaft würde das schiefgehen. BVB und Co. Also wenn sie in Mainz punkten, wäre das mal wieder ein enormes Mentalitätszeichen der Mannschaft. Ich hoffe, dass es so kommt.
Ja, jetzt übertreibst du aber.
Nee, ist so.
Ja, ja, ich kann es ja nachvollziehen. Ey. Aber ich glaube, viele werden sich auch denken, das ist doch nicht der Anspruch des FC Bayern. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Also da jetzt umzuswitchen, ich habe es vorhin bei den Frauen auch gesagt, da jetzt umzuswitchen ist gar nicht so einfach. Das Spiel musst du gewinnen. Es steht so viel auf dem Spiel. Ja, Punkt. Das ist die Aussage.
So ist es. Gegen wen spielt der BVB am Wochenende? Hast du es im Kopf?
Frankfurt zu Hause.
Frankfurt. Ja, okay. Die sind auch nicht unbedingt in der allerbesten Phase im Moment. Muss beim BVB natürlich aber auch nichts heißen. Die haben ja auch das Potenzial, Frankfurt dann wieder stark zu machen. Aber okay, könnte.
Dann hat Twitter, das will ich zum Abschluss nochmal diskutieren mit dir, zum Abschluss dieses Zwischenfazit. Twitter hat quasi schon den halben Kader des FC Bayern ausradiert für die kommende Saison. Wer muss gehen, Georg? Wen siehst du nicht mehr im Kader für die kommende Saison?
Tja, also Ich mag die meisten Spieler und deshalb dürfen die meisten auch gerne bleiben. Es gibt so ein paar, beginne ich mal mit den langweiligen Themen. Und zwar auf ein, zwei Positionen ist der FC Bayern definitiv überbesetzt. Insbesondere die Position des Rechtsverteidigers. Heute hat sich auch nachvollziehbarerweise Masraoui geäußert, dass er zuletzt sehr weit hinten dran ist. Er war ja lange verletzt, aber er scheint wieder fit zu sein. Zumindest fühlt er sich so, was ja legitim ist. Und in der Konstellation mit all den Rechtsverteidigen, je nachdem, Dreier-, Fünferkette, scheint er im Moment ein bisschen hinten an zu sein. Das heißt nicht, dass er geht, weil Cancelo ja auch ein Kandidat ist, der sehr wahrscheinlich wieder gehen wird. Also da jedenfalls ein Rechtsverteidiger mindestens muss weg. Bounassar ist ja auch noch im Kader. So gesehen könnten es vielleicht auch 2 Rechtsverteidiger sein, die uns verlassen sollten. Gespannt bin ich im Tor, ob man mit Neuer, Sommer plus X in die neue Runde geht. Wahrscheinlich schon, denke ich im Moment. Was haben wir sonst? Innenverteidiger erwarte ich nichts. Alphonso Davies könnte ein spannender Kandidat sein. Hat ein sehr spannender Kandidat.
Da bin ich interessiert, warum?
Naja, zum einen, es ist nicht seine beste Saison. Definitiv nicht. Punkt. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Oder bist du da erstmal anderer Meinung?
Nö, da stimme ich dir zu. Ja.
So, und wir haben jetzt 1, 2, 3 Mal zuletzt, ich glaube, das gab es sogar schon vorher, mit dem Cancelo, der links und rechts spielen kann, der jetzt auch in diesem wichtigen Spiel gegen Manchester City, von sie also nur auf der Bank. Das ist natürlich, da sind die Spieler nie happy drüber, in wichtigen Spielen auf der Bank zu setzen. Und das heißt, könnte ja sein, dass er sich dann jetzt erstmal Gedanken macht, bin ich hier happy auf der Bank? Und dann, er ist Kanadier, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass sein Englisch ganz passabel ist, vielleicht sogar besser als sein Deutsch. Und er ist ein super interessanter Spieler. Er ist jung, er ist einfach gut, er hat ein Mega-Talent, er hat einen Impact, er kann Linksverteidiger spielen, links in einer Dreierkette spielen, theoretisch sogar links außen spielen. In Kanada haben wir gesehen, so quasi der Alaba, der wie bei Österreich dort ins Mittelfeld rückt, so macht's von sie bei Kanada und spielt in der Mischung aus Achter, Zehner und allem. Also er ist einfach ein echt guter Spieler, im Moment aber in Bayern nicht so sein Superlauf und wenn der FC Bayern an anderen Stellen vielleicht sehr, sehr groß investieren will, könnte man natürlich auch geneigt sein, die 120 Millionen für Fonsi mitzunehmen und im Gegenzug vielleicht doch Cancelo zu behalten oder ähnliches oder vielleicht entdeckt man sonst wo einen Linksverteidiger. Also das ist niemand, den ich loswerden will, Gott bewahre, aber wo ich jetzt mir zum ersten Mal, also es war nicht meine Idee, hat auch irgendjemand philosophiert drüber auf Twitter und ich habe es mir auch abgeguckt und gesagt, ja, doch, stimmt, könnte so ein Ding sein. Dann gehen wir, ja.
Ja, da vielleicht als kurze Antwort. Also A, ja, halte ich es für unwahrscheinlich, weil ich glaube, dass Bayern das Talent von Alphonso Davies einfach immer noch deutlich mehr wertschätzt oder deutlich eher bei sich haben will, als das Geld oder das schnelle Geld mitzunehmen. Ich meine, wie alt ist der Junge jetzt? 21?
Moment, ich habe es gerade parallel geschaut. Ich wollte nämlich auch schauen, wie lange sein Vertrag geht. Genau, 22. Vertrag kann er noch bis 25. Ja, also definitiv kein Druck. Ne? Ich sag ja, bis vor kurzem hätte ich das irgendwie gar nicht
auf dem Schirm gehabt. Das wird ja fast immer noch unterschätzt, dass er mit 22 Jahren immer noch extrem jung ist. Das ist
krass,
also,
ne?
Klar, wir können darüber diskutieren. Und ich glaube, es ist auch langsam an der Zeit, darüber zu diskutieren, warum er nicht so konstant ist, beziehungsweise warum er diese Phasen immer wieder auch hat, wo es nicht so läuft. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, 22 ist dann schon auch ein Argument dafür, warum es so ist. Ist ja eigentlich krass, seit wann er schon auf einem sehr, sehr hohen Level auch Fußball spielt.
Nee, unbedingt, ja. Ja, war jetzt in dem Sinne eigentlich auch die Antwort auf die nicht von dir gestellte Frage, weil das war niemand, den ich loswerden will. Ich bin nur, lass mich auch das abkürzen. Ich will nicht die ganze Mannschaft durchgehen. Ansonsten, ja, offensichtliche Kandidaten sind natürlich Sadio Mané, ne? Nicht nur, weil es sportlich jetzt gar nicht mehr läuft, sondern natürlich auch, was dazukommt mit den Auseinandersetzungen mit angeblich mit Nagelsmann und relativ offenkundig mit Leroy Sané. Und weil es auch sportlich nicht so klappt und irgendwas sportlich offensiv passiert, und dann hast du da einfach ein Überangebot. Ansonsten, so richtig viele Kandidaten gibt es gar nicht. Herr Schnapri könnte ein Kandidat sein, der bestimmt auch noch viele Interessenten auf der Insel hat, hängt dann aber auch wieder davon ab, wie viel investiert und wer kommt alles neu zum FC Bayern. Thomas Müller oder Manuel Neuer hatte ich ja gerade schon, glaube ich, nicht dran. Die werden jetzt nicht spontan irgendwie hier sagen, ich hau in den Sack und mach vorzeitig Ende. Die werden weiterspielen. Kimmich, Goretzka bekommen vielleicht Konkurrenz, aber die werden ja nicht gehen und die sollten auch nicht gehen. Gravenberch ist ein Kandidat, aber das ist jetzt auch nicht die prickelndste Diskussion. Ich weiß, ganz Bayern Social Media ist immer entsetzt, dass er nicht spielen darf, aber gehört in dem Kader einfach dazu, dass jemand hinten dran ist, so leid es mir tut. Also da könnte es natürlich sein, ob der dann verliehen wird oder wechselt, aber ja, ansonsten so ganz groß ist meine die müssen jetzt gehen Liste nicht. Hab ich wen vergessen?
Nö, ich glaube nicht. Also was ich auf jeden Fall machen würde, glaube ich, wenn ich der FC Bayern wäre, ist Serge Gnabry und Sadio Mané zu verkaufen. Klar, Mané mit einem Verlust dann, das ist absehbar. Das ist ja genau das, was du auch prognostiziert hattest, als du den Mané-Transfer im letzten Sommer auch kritisiert hast. Beziehungsweise, du warst ja jetzt nicht nur dagegen, aber die Seite hast du halt kritisch gesehen. Denke, dass das jemand sein könnte, der jetzt nicht nur wegen der Ohrfeigen, sage ich schon fast, sondern war schon ein handfester Schlag, nicht nur wegen der Schlaggeschichte, sondern eben auch grundsätzlich jemand sein könnte, der den FC Bayern wieder verlässt und dann halt bei Gnabry versuchen, noch ein paar Millionen mitzunehmen. Und dann würde ich tatsächlich den Weg gehen, klar, einen Neuner zu holen, vernünftigen, was natürlich schwer genug wird. Da kann ich mich jetzt auch nicht festlegen, falls deine Folgefrage ist, wen ich da holen würde. tue ich mich extrem schwer mit, weil alle natürlich extrem teuer sind und alle ihre Vor- und Nachteile haben. Ich weiß nur, dass ich gegen Harry Kane bin, aus den genannten Gründen von dir damals zu Mané. Einfach ein gewisses Alter, wo ich nicht glaube, dass ich diese Investition lohnen würde. Und dann würde ich versuchen, mit Mathis Tell diese Dynamik oder diese Offensivdynamik aufzufangen, die man auf dem Papier mit Mané und Gnabry eigentlich hätte, aktuell aber faktisch nicht hat. Und das ist die Umstrukturierung, die ich in der Offensive vornehmen würde. Ja, und dann finde ich halt Leimer einen furchtbar, furchtbar unkreativen Transfer, den ich nicht getätigt hätte als FC Bayern, soll er angeblich schon durch sein. Da hätte ich mich tatsächlich auf einen Sechser fokussiert, der spielstärker ist, der ja, ach, eher so... Ja, wir hatten es ja vor zwei Wochen oder so, als wir über den Anker-Sechser gesprochen haben.
Eben, haben wir beide ja immer, ich denke gerade, ach, der arme Konrad Leimer, der tut mir so leid. Der plant ja quasi circa anderthalb Jahre lang einen Transfer zu seinem Ex-Trainer Nagelsmann, den Trainer, den er kennt, ein System, das ihm liegt, das ihm ein Stück weit eher liegt, zumindest mutmaßlich als das künftige Tuchel-System. Und dann zieht sich der Transfer so lange hin, bis Nagelsmann nicht mehr Trainer ist. Das ist schon irgendwie dumm gelaufen. Weil genau wie du sagst, es ist ein unkreativer Transfer. Und wenn wir, und es kann ja doch durchaus gut sein, dass Tuchel jetzt zumindest mal auch ein gewisses Budget bekommt und ein gewisses Mitspracherecht, das wird er sowieso haben. Und es spricht einfach viel dafür, so wie wir Tuchel kennen von all seinen Stationen, dass es eben einen spielstarken Ankersechser geben wird. Und wenn es einen spielstarken Ankersechser gibt, dann ist halt für einen Casemiro Leimer daneben kein Platz mehr. Und als Box-to-Box-Pressing-Achter passt der da auch nicht so richtig davor dann, ne? Das ist schon nicht optimal.
Ja, und bei Goretzka war es halt auch auffällig gegen Manchester City, dass er kaum Szenen hatte, in denen er mal aufdrehen konnte, beziehungsweise wo er hat es ja teilweise einfach gar nicht gemacht. Und das war schon sehr, sehr auffällig, ja, dieses spielerische Defizit da.
Genau, das merkst du auf diesem Niveau, das ist da einfach der Fall.
Hey.
Hallo.
Wir sind Ariana.
Und Bene.
Und ihr könnt euch aussuchen, wer von uns wer ist. Wir hatten 2,5 Jahre Kinderwunschzeit. Es war wirklich eine ganz tolle Phase in unserem Leben. In der Zeit haben wir angefangen, einen Podcast aufzunehmen, darüber, wie es uns so geht und was wir da so erleben. Ja, und dann ist das passiert, womit keiner rechnen konnte, Leute. Ich bin schwanger geworden. Und jetzt ist aus unserem Kinderwunsch-Podcast irgendwie ein Schwangerschaftspodcast geworden. Hey.
Ja, und es muss ja weitergehen. Und deswegen reden wir jetzt über so lustige Sachen wie zum Beispiel meine wahnsinnige Angst vor der Fontanelle.
Du hast Angst, dass der Kopf kaputt geht,
ja, ist
ne?
Wie so ein Notausknopf.
Ja, oder zum Beispiel, dass ein Baby in sich haben sich manchmal anfühlt wie eine, sagen wir wie es ist, wie eine harte Kackwurst im Unterbauch.
Oder auch darüber, dass ich extremst beeindruckt bin, wie viele Parallelen es zwischen Hundewelpen und Kindern gibt.
Und wenn ihr darüber mehr hören wollt oder wissen, in welcher Schwangerschaftswoche ein Baby so groß ist wie ein Waschlappen, dann hört unseren Podcast Mom and Dad Jokes. Jeden Sonntag gibt's neue Folgen, überall da, wo es Podcast gibt.
Ja, ein Defizit sieht der FC Bayern vielleicht auch in der Führungsetage. Das ist das letzte Thema, was wir aufmachen. Ihr merkt's, wir arbeiten uns da jetzt von unten nach oben quasi. Und da hat jetzt Jan-Arge Fjørtoft, unter anderem Experte bei Sky, glaube ich, ist er immer noch, weiß ich gerade nicht, hat gesagt, dass er gehört haben will, dass Oliver Kahn tatsächlich auf der Streichliste des FC Bayern ist und dass das derzeit nahe ersetzt werden könnte. Sky hat gesagt, naja, so nah ist das noch nicht, aber es wird auf jeden Fall diskutiert. Hat dazu noch gesagt, dass es vor allem darum geht, dass es aktuell keine Alternativen für den FC Bayern gibt, beziehungsweise dass der FC Bayern auch gerne jemanden wieder mit Stallgeruch hätte, was natürlich die Alternativen dann auf 1,5 Leute beschränkt. Insofern ist es relativ logisch, dass es da keine Alternativen gibt. Was war dein Gefühl, als du, oder was hast du gedacht, als du dieses Gerücht gelesen hast?
Ja, mal wieder, wie so oft bei FC Bayern in letzter Zeit, eine komplette Achterbahn der Gefühle über den Tag verteilt. Zuerst mal war ich krass überrascht. Also noch überraschter als bei den Nagelsmann-Gerüchten, glaube ich, weil habe ich auch überhaupt nicht kommen sehen. Punkt. Erstmal kurz sacken lassen, so ging es mir auch. Und dann danach, und dann denkt man nach und überlegt und dies und jenes und ja. Ja doch, irgendwie, es ist dann schon ein Stück weit nachvollziehbar. Nicht zuletzt, da haben wir vorhin beim Spiel nicht drüber geredet, die Kritik gestern auch wieder aus der Südkurve, die auch ansonsten sich so ein bisschen durchzieht über Oliver Kahns McKinseyisierung des FC Bayern. Die Kritik, die sehr laut wurde, nicht nur gegen Kahn gerichtet, sondern gegen Kahn und fast noch mehr Pratzo wegen der Entlassung von Nagelsmann, vor allem wie es gelaufen ist und die jetzt natürlich großes Risiko von den beiden war und jetzt komplett nach hinten losgegangen ist, ob man sie richtig oder falsch findet, das ändert ja daran nichts, de facto ist sie verpufft. Also da kommt dann doch schon einiges zusammen und dann ja irgendwo, irgendwie kann man sich dann doch so ein bisschen erklären, oder?
Ja, vielleicht nochmal zur Südkurve. Die haben ein riesengroßes Banner gestern hochgehalten, wo drauf stand, Ziele dürfen verfehlt werden, Werte des Vereins nicht, Führungspolitik hinterfragen. Also da ging es jetzt, glaube ich, nicht nur um Oliver Kahn, sondern generell um die ganze Führungsriege des FC Bayern. Herbert Hainer, Brazo Salihamidzic und dann eben auch Oliver Kahn und alle, die da mit dranhängen. Ja, das war schon, und das hat man ja jetzt relativ häufig oder das hat man jetzt schon lange nicht mehr gesehen, so wollte ich sagen, dass Kritik in diese Richtung von den Bayern-Fans da auch geäußert wurde. Fand ich schon auch bemerkenswert. Glaube, da geht es auch um alles insgesamt. Der Umgang mit Julian Nagelsmann, die Kommunikation anschließend. Ja, sicherlich auch wieder die Katar-Thematik, die da mitschwimmt irgendwo. Ja, ich glaube, man muss bloß auf die letzten 1-2 Jahre schauen, wie viele Themen es auch neben dem Platz immer wieder gab, wie viele Unruheherde es immer wieder gab, dann auch, wie teilweise auch Dinge in die Medien durchgesteckt werden, teilweise auch dreckig durchgesteckt werden, um Leute in einem schlechten Licht dazustehen. Ich weiß, dastehen zu lassen. Ich weiß, ich gehe jetzt da relativ weit auch zurück, aber erinnere dich mal an die Geschichte rund um David Alaba. Klar, du kannst jetzt nicht sagen, Alaba ist das Opfer dieser Geschichte. Er hat natürlich mit seinem Berater bei dieser Schlammschlacht auch ein Stück weit mitgemacht. Aber wie der FC Bayern damals auch mit einem verdienten Spieler umgegangen ist, das war schon auch nicht auf allen Ebenen sauber. Und das sind natürlich alles Dinge, die jetzt immer wieder auch hervorgeholt werden, wo ich weiß, viele können das nicht mehr hören und viele finden das vielleicht auch immer ein bisschen drüber, wenn dann Experten, ehemalige Bayern-Spieler vielleicht auch immer davon sprechen, dass das Mirsa Mir verloren gegangen ist. Aber irgendwann muss man es den Leuten vielleicht auch mal glauben, wenn die Liste so lang wird an Leuten, die das sagen. Also so diese Schweinsteiger hat das, glaube ich, gesagt, Holger Badstuber hat das gesagt. Klar, die Chefkritiker, wie der FC Bayern immer so schön sagt, Lothar Matthäus und Didi Hamann, es sei mal dahingestellt, wie viel Wert man jetzt darauf legt. Aber so ein bisschen, so ein Funke Wahrheit steckt ja da durchaus auch mit drin, wenn Leute sagen, die den Verein von innen kennen, wenn die sagen, da hat sich was verändert. Und ich glaube, dass diese Veränderung bei vielen nicht so positiv ankam in den letzten Jahren. Und das entlädt sich dann so ein Stück weit auch in diesem Banner. Und vielleicht ja, genau. auch in einer allgemeinen Diskussion innerhalb des Clubs.
Ja, ich finde das eine sehr wichtige Diskussion und gerade lass mich da mal hier die berühmte Matthäus-Kahn-Diskussion aufgreifen dafür, weil ich glaube, hier wird auf verschiedenen Ebenen diskutiert. Das eine ist der Umgang mit Spielern, mit Trainern, mit ehemaligen Spielern, jetzt an den Beispielen Alaba, Nagelsmann, ne? Bernat könnte man dazu nehmen als ganz prominentes Beispiel, aber auch andere Trainerentlassungen. Die hinterher mit 2-3 Jahren Abstand sieht das dann immer alles so selbstverständlich und harmonisch aus. Auch Ancelotti und Kovac waren, glaube ich, nicht so richtig happy, als sie gehen durften. Und noch früher die Magaz und Rehagels auch nicht. Ne? Ich habe das Beispiel schon mal gebracht vor ein paar Tagen. Otto Rehagel haben sie damals 3 Tage vorm Europacup-Finale rausgeschmissen. Vor dem ersten Europacup-Finale seit 10 Jahren. 20 Jahre hatten sie keins gewonnen. Also das waren andere FC Bayern als heute. Was ich damit sagen will, im Umgang mit Trainern und Spielern war dieser Verein immer knallhart. Und zwar wirklich knallhart. Und ich glaube, da verklärt man ein bisschen, wenn man das ausblendet. Das macht es nicht gut. Die Kritik ist völlig berechtigt daran, am Beispiel Alaba und bei Bernat ist es noch offensichtlicher. Und Nagelsmann ist ebenfalls offensichtlich, dass das, ich finde das auch nicht cool, wie das gelaufen ist. Nur, was wichtig ist, das ist nicht neu. Das hat nicht Kahn da reingebracht, das hat nicht irgendein Berater von Kahn da reingebracht, das hat kein Heiner reingebracht. Das ist der FC Bayern, wie er seit 25 Jahren oder noch länger von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge geführt wurde. Karl-Heinz Rummenigge hatte insbesondere außerhalb der Bayern-Szene, jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, den Ruf, ein knallharter Boss zu sein. Wie er mit seinen liebten Bildern, die dann ja auch ab und zu hier und da Memes wurden, Kalle mit Zigarre. Und das ist wichtig, dass man das differenziert. Da war dieser Verein schon immer knallhart. Jetzt ein großer Sprung. Wo ich aber glaube und wo ich glaube, dass Matthäus und Schweinsteiger das eigentlich meinen und wahrscheinlich auch einen guten Draht hin haben, dass der FC Bayern sich auch im Inneren jetzt in den letzten Jahren geändert hat und dass dort, wo es vorher wahrscheinlich, ist jetzt viel Spekulation, weil ich nicht drinnen bin, wo es vorher wirklich familiär zuging, wo der FC Bayern wirklich den insbesondere gefallenen, nenne ich es jetzt mal, alten Helden, Gerd Müller ist da das eine ganz prominente Beispiel, aber es gab auch ganz viele andere oder anderen Vereinen, Ex-Spielern, wo der FC Bayern wirklich jedem auf die Füße half, wenn es ihm schlecht ging aus der Familie und da auch den Fans gegenüber und alles. Da könnte es sein, dass er sich dort geändert hat und dass das die Fans und Ex-Spieler und alle fühlen. Und da verstehe ich natürlich auch die Kritik daran. Aber im Umgang nur mit den Trainern sehe ich diese Veränderung nicht.
Ja, nur mit Trainern war
oder auch mit Spielern. Nee, ging jetzt auch nicht gegen dich, sondern ging um die Diskussion, die ansonsten da geführt wird.
Klar.
Das sehe ich da einfach.
Ist natürlich auch immer schwierig zu bewerten. Du musst so eine knallharte Entscheidung dann eben auch irgendwann treffen. Und da gibt es sicherlich auch Argumente dafür. Wenn man das jetzt mal zum Beispiel auf Julian Nagelsmann bezieht, gibt es sicherlich auch Argumente dafür, sich dann für Thomas Tuchel zu entscheiden. Auch wenn den Bossen bewusst gewesen sein wird, dass man damit höchstwahrscheinlich die Saisonziele kurzfristig arg gefährdet. Da kann man sicherlich auch dann argumentieren, ja gut, haben wir jetzt gemacht, nehmen wir auf unsere Kappe, aber wir schauen da auch mittel- und langfristig drauf. Aber unabhängig davon ist es ja schon auch so, dass der Umgang schon in der Vergangenheit auch das ein oder andere Mal recht kühl gewirkt hat. Und nach außen hin, aber auch nach dem, was so berichtet wurde und was man auch so von dem ein oder anderen Berater vielleicht mal auch gehört hat, finde ich, ist das schon auffällig, dass es da so eine gewisse Abkühlung auch gibt und eine gewisse Abkühlung auch stattgefunden hat. Auch das wurde ja in den Medien, die halt viel über den Boulevard auch berichten, ziemlich breit getreten. Und das ist schon auch eine bemerkenswerte Entwicklung. Ich glaube aber, was viel, viel schwerer auch wiegt, und da sollten wir vielleicht unsere Diskussion auch ein bisschen mehr hinlenken, ist, dass man diese Unruheherde, die rund um den Club stattgefunden habe, und da kann man Heiner nehmen, da kann man Salihamidžić sowieso nehmen, aber eben auch Oliver Kahn, dass die Kommunikation in Krisenzeiten schon sehr, sehr fragwürdig war. Weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, dass man sich entweder relativ viel weggeduckt hat oder sich dazu entschieden hat, Dinge öffentlich so lange zu rechtfertigen, bis man das Gefühl hatte, was wollt ihr jetzt eigentlich noch? Also was ist eigentlich euer Ziel, euch immer wieder zu den Themen zu äußern? Und ich finde, dass da irgendwie so ein gesundes Maß und so ein gesundes Gefühl dafür gefehlt hat, wie man mit diesen Krisensituationen umgeht. Da kann man sicherlich Katar als ein Beispiel nehmen, wo es auf der Jahreshauptversammlung eskaliert ist. Das war allen voran von Herbert Heiner sehr amateurhaft gemanagt, finde ich. Da kann man jetzt Julian Nagelsmann nehmen, wo man auch extrem in die Offensive gegangen ist, wo man extrem sich dazu geäußert hat, also sehr viel dazu geäußert hat, ohne jetzt wirklich viel zu sagen, aber man hat viel darüber gesprochen, das Thema einfach nicht zubekommen. Und das sind ja auch Dinge, die wohl oder übel Einfluss letztendlich auf den sportlichen Bereich haben. Und da finde ich, dass die Kommunikation mindestens mal unglücklich, in vielen Situationen aber auch unprofessionell war.
Ja, weißt du, mein Gedankengang war jetzt gerade wieder wunderschön. Als du die Frage eingeleitet hast, wollte ich dir quasi schon entgegenspringen und sagen, Moment, in Verteidigung von Kahn und Co. Aber jetzt, wie du es ausgeführt hast, stimme ich dir sogar zu und gehe noch ein Stück weiter. Du hast nämlich gerade, weil da zum einen dieses Wegducken ist ja ganz eklatant gewesen, vor allem in der letzten Saison, als sie einfach immer nur Nagelsmann nach vorne geschoben haben. Und wenn Oliver Kahn aus irgendeinem Grund CEO in diesem Verein ist, dann doch, dass er in der ersten Reihe steht. Er ist ja der Prototyp, hinter dessen breitem Kreuz sich der Rest des Clubs mal ausruhen können müssen dürfte. Und das ist nicht passiert. Das hatten wir ja letzte Saison schon zur Genüge diskutiert. Und das ist diese Saison nicht merklich besser geworden. Und dann tatsächlich an dem Beispiel Katar, das finde ich wunderbar diesbezüglich, was Kahn versucht und was er nicht ist und was der ganze Verein versucht nach dieser desolaten Hauptversammlung. Sie wollen das Thema wie eine professionelle PR-Agentur wegdiskutieren, wegkommunizieren. Gibt's hier einen runden Tisch, dort was, dort ein Blabla und dort sonst was. Und das ist einfach nicht, was ich erwarte. Was ich persönlich will, ist das eine, habe ich eine klare Meinung, aber die ist erstmal irrelevant. Weil von einem starken CEO erwarte ich ja nicht nur, dass er populäre Maßnahmen, populäre Entscheidungen trifft, die mir gefallen. Aber ich erwarte, dass er Entscheidungen trifft, und zwar klare Entscheidungen trifft und die dann kommuniziert. Wenn Oliver Kahn sagt, ähnlich wie Uli Hoeneß damals mit seiner VIP-Logenrede auf der Hauptversammlung, wenn Oliver Kahn sagt, Leute, ich habe eure Einsprüche und Bedenken zur Kenntnis genommen, wir haben es evaluiert, aber wir haben uns anders entschieden, als ihr es wollt, wir machen weiter mit Katar, weil A, B, C. Damit kann ich leben. Muss ich nicht begrüßen, muss ich nicht mögen, aber das ist zumindest eine Klarheit. Aber 2 Jahre rumzueiern an so einem Thema und versuchen es einfach nur wegzumoderieren, nichts entscheiden, alles immer wegschieben und irgendwie wird dann irgendwann die Macht des faktischen, ja, Fakten schaffen. Schlechter Satz, aber du weißt, was ich meine. Ja, das ist schon, und das ist, wie du sagst, das ist kommunikativ, ist das nicht gut. Punkt.
Ein Thema noch zu Oliver Kahn, bevor wir vielleicht auch zu einer allgemeineren Bewertung kommen. Ich fand einen Punkt ganz interessant, den hast du, glaube ich, bei uns im Slack gemacht. Den würde ich sehr, sehr gerne mit in diese öffentliche Debatte auch mit reinnehmen. Du hast nämlich gesagt, eigentlich müsste es ja andersrum sein. Also wir haben gerade einen CEO, Oliver Kahn, Stallgeruch, ehemaliger Spieler, kennt das Fußballgeschäft etc. Und haben einen Präsidenten, Herbert Heiner, ehemaliger Adidas-Chef, kommt so ein bisschen von außerhalb, so richtig von außerhalb kommt er ja auch nicht als Hoeneß-Kumpel, und ist aber trotzdem eher so der, wo man sagt, okay, das ist jetzt dieser kühle Unternehmer, wenn man so will, um das mal in so eine Schublade zu packen, auch wenn die zu 100% natürlich nie passt. Und du hast gesagt, eigentlich müsste es ja andersrum sein. CEO müsste eigentlich jemand sein, der so aus der Unternehmenswelt kommt, aus der kühlen Unternehmenswelt, so der so eher wirtschaftlich dann auch veranlagt ist. Und Präsident müsste jemand sein, der eben ehemalige Legende vielleicht oder ehemaliger Spieler, wie auch immer, ist. begründe das bitte gerne nochmal, erklär es nochmal ein bisschen besser, als ich es jetzt konnte, und erklär den ZuhörerInnen, warum du das so siehst.
Du ahnst nicht, was für eine Büchse der Pandora du jetzt hier gerade geöffnet hast. Ein Herzensthema von mir, eins, zu dem ich aus dem Stegreif jetzt einen zweistündigen Monolog halten könnte. Umso schwerer fällt es mir, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren, aber ich versuch's.
Versuch's, ja.
Genau, also zunächst mal beginnen wir damit, ich habe generell ein Problem damit, wenn Ex-Profis sofort von 0 auf 100 in gehobene Positionen kommen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich denen irgendwas missgönnen würde. Im Gegenteil, ist total nachvollziehbar und es ist sinnvoll, auf deren Expertise zuzugreifen. Was ich aber empfehle und gut finde, wenn es ein Halil Altintop-Karrieretrack ist, der im Nachwuchsleistungszentrum beginnt, wenn er dort einen guten Job macht, befördert wird, wenn er dort einen guten Job macht, wieder befördert wird. Max Eberl in Gladbach war so ähnlich. Scouting-Chef, Leiter Transfers, Kaderplaner, Sportdirektor, Sportvorstand, Geschäftsführer, ähnliches. Das heißt, normalen Werdegang, gerne mit Bonus, auf jeden Fall mit Bonus. Ich will gar nicht irgendwie Vereine haben, in denen nur irgendwelche BWL-Studenten sind, braucht kein Mensch. Aber dieses direkt, de facto ist das hier Oliver Kahns erster richtiger Job. Bürojob. Er war ja Fußballprofi, er war ja auch ein Job. Oliver Kahn war nach seiner aktiven Zeit, und ich schätze Oliver Kahn sehr, ich halte ihn für einen sehr intelligenten Menschen, ich halte ihn für einen sehr akribischen Menschen, für einen motivierten Menschen, dem ich grundsätzlich eine große Karriere zutraue und ist ja auch noch in Amt und Würden. Vielleicht ist ja auch alles verfrüht und er bleibt 10 Jahre lang CEO. Aber er hatte nach seiner Karriere, er war Fernsehkommentator, er war Markenbotschafter für Tipico, hatte ganz kurz eine Torwartschule in Saudi-Arabien und irgendwie eine komische Torwarttraining-Firma gegründet. Aber das war eine Firma mit 2 Mitarbeitern und wir können uns alle vorstellen, da war er nicht wirklich operativer Chef, sondern er war da irgendwo Markenmaskottchen.
Und er hat ein Studium.
Ne? Und er hat noch studiert, genau, aber ich habe auch BWL studiert, das kann man sich auch sparen. Das ist, ja, die Leute würden besser was Sinnvolles machen. Aber das ist noch mal eine ganz andere Grundsatzkritik. Die Leute sollen alle Kunst studieren, nicht BWL. Aber egal. So, und jetzt kommt er dahin und sein erster echter Job ist Vorstandsvorsitzender, CEO der FC Bayern München AG mit 700 Millionen Euro Umsatz mit 1000 Mitarbeitenden. Und er ist verantwortlich für alles. Er ist nicht verantwortlich, operativ für alle Handgriffe zu machen, aber alles mündet letztlich bei ihm. Er sitzt auf einmal 40 Stunden die Woche und 40 Stunden reichen nicht in so einem Job, sondern 65 Stunden die Woche sitzt er in Meetings. Der fliegt zu Sponsoring-Terminen. Der muss sich mit irgendwem über die neue Dienstwagen-Richtlinie unterhalten, ob jetzt Abteilungsleitern Elektroauto bekommen oder weiter einen Diesel fahren oder was auch immer. Er muss Führungsgespräche führen, er muss Abteilungen aufbauen, er muss Prozesse managen und er muss vor allem seinen 1000 Mitarbeitenden erklären, warum und wie er das alles macht. Er hat das aber alles noch nie gemacht. Ich finde das völlig absurd, dass jemand mit so einem Inside-BWL-Management-Job beauftragt wird, den er auch noch so macht. Wenn er jetzt, und das ist halt eben das Gegenstück zu Herbert Heiner, wenn Oliver Kahn die CEO-Rolle entweder als Grüß August ausfüllen würde, oder eben idealerweise Direktpräsident wäre, ehrenamtlich, dann kann er wirklich einbringen, was er kann. Dann kann er sich vor die Kamera stellen, dann hat er auch die Zeit dafür. Wahrscheinlich war er deshalb letztes Jahr nicht vor der Kamera, weil er keine Zeit hatte, weil er in irgendeinem Trump-Beat-Steering-Committee, Excom-Meeting mit McKinsey war und sich 3 Slides angeschaut hat, die am nächsten Tag über irgendeine Einführung von irgendeinem Management-System. Das sind die Dinge, die man macht als CEO. Die machen selten Spaß übrigens. Aber das sind die Dinge, mit denen CEOs 30 Stunden pro Woche verbringen. Und auf einmal soll Oliver Kahn das machen. Wieso? Ich finde das völlig absurd. Und das ist, mein kleiner Rant war jetzt nicht so zielgerichtet. Und da kann man sich eben denken, und ein Herbert Heiner als ehemaliger Adidas-CEO, der hat diese komplette Laufbahn gemacht. Der hat irgendwo angefangen als Junior-Marketing-Manager, als Senior Development, Leadership, whatever, was man da alles so macht, alles schöne Anglizismen, sorry, liebe HörerInnen, geht nicht anders in diesem Berater-Englisch-Management-Umfeld. Aber das ist halt, Herbert Heiner hat gelernt, damit umzugehen. Er hat gelernt, seine Mittelmanager zu führen. Er weiß, wo er aufpassen muss, was nicht, wie man ein Unternehmen führt, wie man 1000 Mitarbeitende, und bei Adidas waren es noch deutlich mehr, auf seine Seite bekommt, wie man die durch irgendeine Reorganisation, durch irgendeinen Change-Prozess mitnimmt, wie man denen erklärt, dass obwohl der Verein super erfolgreich war die letzten zehn Jahre, dass man jetzt die nächsten 3 Jahre durch irgendeinen anstrengenden Veränderungsprozess gehen muss. Das versteht doch erstmal keiner. Aber das ist wichtig, der FC Bayern ist von seiner Größe, von seiner Entwicklung her, ist er tatsächlich in einer Phase, in der du was ändern musst. Der wurde 30 Jahre von Uli Hoeneß klassisch patriarchalisch geführt. Das ist nicht immer negativ, gerade in einer gewissen Größe. Kann man sich lebhaft vorstellen, das funktioniert, weißt du? Das ist dann so auf Zuruf. Ich habe hier eine Frage, wie geht denn das mit der Lohnabrechnung? Ruf mal Erika an, die weiß das. Oder hier, wer macht nochmal das Audi-Sponsoring? Frag mal Emre, der weiß das. Das geht auf den Flur, da rufst du dir zu, da funktioniert das. Und irgendwann kommst du in eine Größe, da geht das nicht mehr. Weil mittlerweile, wenn dann Audi ein Sponsoring-Event hat, sind 4 Fremdfirmen engagiert, die da irgendwo was abwickeln. Und da brauchst du standardisierte Prozesse in deinem Unternehmen. Und das ist ein fucking anstrengender Job, das alles einzuführen. Und das ist kein Job für einen Ex-Profi ohne relevante Erfahrung. Und das ist mein Team. Das ist mein Take dazu.
Ja, komplett nachvollziehbar, bis auf die Lobeshymnen, die du auf Herbert Heiner losgelassen hast, weil die kann ich.
Ach nee, pass auf, gut, dass du es sagst. Ich sage ja auch ausdrücklich, es ist jetzt ja nicht so, ich kenne da mehr, als ich kennen will, aus der, ich sag mal, nicht Heiner persönlich, über ihn kann ich nichts sagen, aber ganz allgemein, es ist Gott weiß nicht so, dass alle DAX-Manager da in diesen Themen einen guten Job machen würden oder machen. Es ist nur, zumindest gibt es da grundsätzlich, die kennen das zumindest. Da gibt es auch, ach Gott, da gibt es auch viele, viele schreckliche Manager, aber nur, es hat in dem Sinne für mich keinen Sinn, Oliver Kahn auf so einen Posten zu setzen als ersten echten Job. Da tut man ihm keinen Gefallen, da tut man dem FC Bayern keinen Gefallen und da tut man den 1000 Mitarbeitenden in meinen Augen keinen Gefallen.
Ja, ich glaube, es geht auch eher um die Typenbeschreibung. Also ich glaube, bei Heiner kann man auch diskutieren, wie er das alles vor allem in der Außendarstellung macht.
Das genau, ist das ist es
ziemlich schwach. Aber von der Typenbeschreibung her, und das fand ich einfach einen sehr interessanten Ansatz zu sagen, eigentlich sollte das ja andersrum sein. Und da sind wir dann auch wieder beim Ausgangspunkt dieses Themas, das ich aufgemacht habe. Nämlich, dass dann eben Sky schreibt. Und auch wenn es ein Gerücht ist, ich kann es mir halt lebhaft vorstellen, dass Bayern sich diese Kandidatenliste für einen möglichen Nachfolger, wenn es denn wirklich so ist, so zusammenstellt, dass sie eben wirklich nach Stallgeruch schauen. Und ja, wie gesagt, die wirkliche Alternativenliste ist ja dann tatsächlich einfach bloß anderthalb Köpfe groß. Und der halbe ist halt Philipp Lahm.
Genau, so. Ne? Und das ist es wieder. Und auch da ist logischerweise, kannst du dir denken, wäre ich nicht happy mit. Ich wäre happy damit, Philipp Lahm in den Verein einzubinden, weil ich auch Philipp Lahm für einen sehr smarten Typen halte, weil ich glaube, dass er dem Verein weiterbringen kann. Aber steig halt bitte nicht ganz oben ein. Ich meine, bei Lahm ist nochmal ein kleines bisschen anders jetzt mit EM-Orga-Komitee. Da sitzt er auch in vielen langweiligen Meetings und hat gelernt, das zu ertragen und das positiv zu managen. Ist ja nicht so, als könnte man das nicht lernen. Ist, wie gesagt, alles keine Raketenwissenschaft, aber ein bisschen Erfahrung sollte man halt sammeln. Aber ansonsten wäre es in meinen Augen der gleiche Fehler nochmal, wenn er es werden würde. Mach doch lieber, will ich jetzt keine Namen in den Ring werfen, da kenne ich mich zu wenig aus, aber irgendwen, der gerade bei irgendeinem 43-jährigen Expansion-Manager, der bei Adidas gerade in der zweiten Reihe ist und da einen guten Job macht, stell doch so jemanden ein als CEO, der bei Adidas das vierfach an Volumen managt, der kann mit den Sponsoren umgehen, der kennt sich mit Fernsehvermarktung aus und setzt doch Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger als Präsident ein, schickt die 40 Stunden die Woche zu Fanclubs ins Fernsehen, gibt denen irgendwie einen kleinen operativen Auftrag, dass sie irgendwo mitreden dürfen in irgendeinem Aufsichtsratsgremium, das über Trainer entscheidet, dann hast du doch eine perfekte Lösung und das echte Management lässt den echten Manager machen.
Bleibt eigentlich nur noch die Frage, Georg, warum muss auch Hasan Salihamidžić entlassen werden?
Falls noch irgendjemand zuhört zu dieser späten Stunde, muss er natürlich nicht. Hasan Salihamidžić ist nach wie vor felsenfest im Sattel und das völlig zu Recht. Und zwar nicht nur, weil ein gewisser Patriarch an einem gewissen See seine Hände schützend über ihn hält, sondern weil weiterhin die Bilanz, die sportliche Bilanz insgesamt völlig okay ist. Und daran sollten wir Salihamidžić messen.
Okay, auch da dann messen wir ihn mal daran. Und dann
bevor wir in der sportlichen Bilanz versuche ich dir jetzt noch einen Satz dazu sagen.
Warte mal ganz kurz, das passt gerade wirklich perfekt.
Okay, sorry.
Ich habe nämlich heute erst, wo war es denn? Was Süddeutsche, was Zeitspiegel, irgendwie sowas, irgendein Medium hat das mal vorgerechnet. Ich glaube, das war sogar unser aller Freund Oliver Fritsch, der da einen Artikel geschrieben hat, also Zeit. Da ging es darum, dass der FC Bayern in den letzten 5 Jahren in der Champions League 4-mal vor dem Halbfinale rausgegangen ist. Und das eine Mal war halt die Freakshow, wo sie unter Hansi Flick die Champions League gewonnen haben, wo wir ja alle wissen, da gab es auch ein paar Begleitumstände. Dass das mal als internationales Kriterium. Dann sportlich die letzten 3 Jahre den DFB-Pokal nicht gewonnen. Auch das sucht seinesgleichen in der Geschichte des FC Bayern, zumindest in der jüngeren Geschichte des FC Bayern. Und dann, ich glaube, darauf willst du schon eher hinaus, wenn wir über sportliche Bilanz sprechen, haben wir natürlich auch nochmal die Transfers, über die wir jetzt nicht nochmal einzeln sprechen wollen, aber das scheinst du ja deutlich positiver zu sehen.
Jein, nee, gar nicht wirklich. Also es ist jetzt nicht so, das ist eine Diskussion, die ich auch mehrmals geführt habe in den letzten Tagen. Selbstverständlich hat der Kader Schwächen, selbstverständlich hat Brazzo auch Fehler gemacht. Ich sag nur, Big Picture, um im Management-Sprech zu bleiben, insgesamt, wir sollten da einfach nicht, finde ich, zu kurzfristig reagieren bei sowas. Trainer, ja, da haben wir eine kurze Reaktionszeit, da wirkt es auch schneller, wenn jemand Neues kommt. Bevor ich mich von jemandem im Vorstand trenne, analysiere ich das lieber über mehrere Jahre. Und auch da, das wollte ich vorhin sagen, ich bin übrigens...
Aber es gibt ja jetzt auch schon mehrere Jahre.
Ja genau, aber die sind ja nicht insgesamt so schlecht. Das hier ist wieder so klassisch Zeit und Fritsch, halt einfach mal zu sagen, das eine Jahr blende ich aus. In dem einen Jahr hat Bayern aber zufällig das Sextupel gewonnen. Freakshow hin, Freakshow her. Das ist halt einfach systematisch nicht richtig zu sagen, ich blende das mal aus. Der FC Bayern hat vor 3 Jahren die Champions League gewonnen. Das kann ich nicht ausblenden, weil das gehört dazu. Es ist auf diesem Niveau, wie oft hat Manchester City in der Zeit mehr als das Viertelfinale erreicht? 2 oder 3 Mal, glaube ich. Wie oft Liverpool? Wahrscheinlich auch nur einmal. Real hat es wahrscheinlich öfter geschafft, PSG seltener, Barca seltener. Das ist von, es gibt 10 Top-Teams in Europa oder 7 Super-Top-Teams und 7 weitere gute. Und das daran festzumachen und dann singulär den Cut genau bei 5 Jahren zu machen, noch ein Jahr rauszurechnen, also nicht 6 Jahre zurückzuschauen und nicht auf Corona zu schauen, das ist halt nicht richtig für die Gesamtbilanz von Brazzo. Darum geht es mir halt. Wie gesagt, viel an der Kritik ist richtig. Ich sage nur, es ist nicht so schlecht oder dramatisch, dass man ihn jetzt als Reaktion auf die 4 Freak-Wochen in diesem April sich von ihm trennt. Nur darum geht es mir eigentlich.
Aber er hat ja auch, also das könnte man ja auch wieder entgegnen, er hat ja auch seinen Anteil daran, dass es eben solche Freak-Wochen wurden, dass sich das alles so verändert hat. Ich glaube, was man bei dieser Rechnung, natürlich kann man den Champions-League-Titel nicht komplett rausrechnen, aber du musst auch sagen oder musst auch zugeben, wenn wir dann auf die 4 Gegner schauen, die der FC Bayern dort in der K.O.-Phase hatte, dann waren das alles Gegner und Barcelona war damals schon so ein Gegner, die eher so 1B-Kategorie in Europa sind. Auch PSG muss man letztendlich dazuzählen, auch wenn sie unter Tuchel ihre absolut stärkste Phase hatten. Und ich will das absolut nicht kleinreden. Dieses Finale zu gewinnen, das war eine herausragende Leistung. Die Champions League zu gewinnen, war eine herausragende Leistung. Aber die Frage ist ja schon auch berechtigt, wenn man sie stellt, ob der FC Bayern diese Saison auch in einem normalen Saisonverlauf so hingelegt hätte. Alles hypothetisch, der Champions-League-Titel ist faktisch richtig. Da hast du recht. Und den sollte man jetzt auch nicht irgendwie wegrechnen oder so. Aber ich glaube, es ist schon auch wichtig, das einzuordnen und darüber zu sprechen.
Ja, unbedingt. Ich will ihm ja hier keinen Persilschein erteilen und gewiss keine Note 1 oder wie auch immer. Man muss ihn kritisieren aktuell. Genau, du hast es auf den Punkt gebracht. Er ist hauptverantwortlich für die Freakshow der letzten 4 Wochen. Punkt. Wenn er sich von Kahn oder Hoeneß hat reinreden lassen oder von Thomas Müller oder Manuel Neuer oder wem auch immer sich von Nagelsmann zu trennen, dann ist er auch schuld, weil er trägt die Verantwortung dafür. Dann darf er sich nicht reinreden lassen und muss da stärker sein oder wie auch immer. Also er trägt die Schuld dafür. Er muss und gehört dafür kritisiert. Nur im Gesamtpaket reicht mir das nicht, um mich jetzt von ihm zu trennen. Das bezieht sich aber eher so auf die Kader-Diskussion, die ist mir überdrüssig vom fehlenden Stürmer und fehlenden Thiago. Das ist auch alles wiederum richtig, aber die fehlten halt auch schon, als der Kader noch gut war und Paris und Barcelona und Inter Mailand jeweils 2-mal geschlagen hat. Darum geht es mir so ein bisschen. Wie gesagt, Kritik bin ich dabei. Es ist jetzt nicht so, Gott bewahre, ich sitze hier ganz ohne Salihamidžić-Trikot an. Es ist nur so, das ist mir zu kurzfristig, das ist mir zu viel Effekt und ist es jetzt eben Effekt oder Effekthascherei oder eben Affekt. Jedenfalls, das ist mir zu kurzfristig gedacht, wenn man sagt jetzt, ja, die sind jetzt ausgeschieden gegen Freiburg und City und mittlerweile hat jeder gesehen, dass ein Stürmer zumindest gut tun würde und deshalb trennen wir uns jetzt von ihm. Da gehe ich nicht mit. Kritik, ja, gerne auch Versetzung gefährdet und Sternchen und auch er muss sich dann im Sommer beweisen und zwar diesmal so, dass nicht nur im Sommer kurz gefeiert wird, sondern dass sich die Transfers auch danach in der Saison nachhaltig als gute Transfers herausstellen und die Sache mit Tuchel muss klappen, auch das ist ein Risiko, aber ich sehe es halt noch nicht, dass man jetzt sagen würde, ey, wir müssen jetzt hier irgendwie komplett Tabula Rasa machen und da gehört auch er dazu.
Ja, ich glaube, im Fazit bin ich, glaube ich, bei dir. Ich würde jetzt auch nicht sofort aktionistisch sagen, so, das war's jetzt, das war deine letzte Patrone. Auf der anderen Seite ist die Liste an Dingen, die halt nicht so funktioniert haben, schon ziemlich, ziemlich lang. Und auch die Liste an Dingen, die sehr teuer waren und die nicht so funktioniert haben. Ich meine, da kann man bei Lucas Hernandez anfangen, der sportlich, da würde, glaube ich, keiner mir widersprechen, wenn ich sage, der sportlich eine absolute Granate ist, wenn er fit ist, wenn er spielt, wenn er in Topform ist. Der aber faktisch einfach nie fit ist oder so gut wie nie fit ist, ständig verletzt ist, ständig irgendwelche Probleme hat, was grundsätzlich ja auch absehbar war. Das war bei Atletico ja jetzt nicht komplett anders. Dann kannst du weitergehen natürlich mit Mané, wo das Gehalt sicherlich vor allem eine Rolle spielt, während die Ablöse noch relativ gering war. Klar, De Ligt hat gut funktioniert. Das muss man auf der Habenseite sehen. Upamecano könnte man, auch wenn ich vorhin noch meine Hand für ihn ins Feuer gehalten habe, sozusagen, könnte man natürlich auch argumentieren und sagen, ja, konstant war der jetzt auch nie so richtig. Hat auch nicht das gerechtfertigt, was man von dem Preis halt hätte erwarten können. Und ohne jetzt wirklich jeden einzelnen Spieler nochmal durchzugehen, aber da sind schon sehr viele Spieler dabei, wo man eine hohe Ablösesumme bezahlt hat, die aber nicht so funktioniert haben, wie sich der FC Bayern das vorgestellt hat. Und dann, das vielleicht noch ergänzend dazu, Serge Gnabry beispielsweise, mit dem man jetzt verlängert hat, bei dem ja vorher auch schon die Form nicht so hundertprozentig gestimmt hat, dann kam die Verlängerung und bis auf eine einigermaßen starke Phase in der Hinrunde über einen kurzen Zeitraum war das von ihm ja dann auch nichts mehr.
Das stimmt auch. Auch hier wirst du in dem Sinne gar keinen Widerspruch jetzt von mir erhalten, weil das ist alles zutreffend, was du gesagt hast. Aber du hast jetzt natürlich bewusst ja auch, war ja gerade deine These, die aufgezählt, die nicht so gut geklappt haben und die Schnäppchen wie Alphonso Davies, Leon Goretzka, war jetzt zugegeben zu Beginn seiner Zeit, Benjamin Pavard, Jamal Musiala, zumindest ist unter seiner Ägide gekommen, ne? Wie viel Anteil er dran hatte, sei mal dahingestellt, aber zumindest hat er das richtige Umfeld, damit die richtigen NLZ-Leiter die richtigen Spieler holen. Etc. Matthijs Tell könnte sich noch als Schnäppchen zeigen. Grafenberg, auch wenn er nicht eingeschlagen hat, zu holen war nicht schlecht, in Masraoui ablösefrei zu bekommen. Und ohne das jetzt gegeneinander abzuwägen. Es gibt, glaube ich, auf diesem Level insbesondere keinen Sportvorstand, Sportdirektor oder wie sie sich alle nennen, die eine deutlich bessere Trefferrate als 50% haben. Das ist einfach so. Guck dir Manchester City an, wie viele Spieler die zwischendurch für 70, 80, 100 Millionen geholt haben, die dann wieder ausrotiert wurden und es sind halt neue dazugekommen, bis es endlich geklappt hat. Da ist auch nicht jeder Transfer ein Kevin De Bruyne und ein Haaland gewesen vom Einschlagen her. Guck dir Chelsea an, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist ja, wird ja satirisch abartig. Guck dir Manchester United an, guck dir selbst die unter anderem auch von mir hochgelobten Scouting-Abteilung vom FC Liverpool an, die in den letzten 2-3 Jahren mehrmals daneben gegriffen haben und die auch aktuell aber richtig desolat dastehen in der englischen Liga, trotz höherer Transferausgaben als der FC Bayern. Es ist wahnsinnig schwierig, da nur Transfertreffer zu haben. Und das ist einfach so, wenn jeder dritte Transfer sitzt, besser geht's nicht. Besser schafft's keiner da oben. Es ist so viel Unbekanntes, so viel Risiko in jedem Transfer. Das darf man einfach nicht vergessen.
Aber auch da muss man ja sagen, die Habenseite ist ja jetzt nicht. Also es ist nicht so, dass man sagt, das ist überragend. Also widersprich mir gerne, wenn du es anders siehst, aber ich finde halt, dass man gewisse Probleme nicht adressiert hat in den Transferfenstern. Da kann man jetzt sicherlich auch wieder mit der Nagelsmann-Kiste kommen und erzählen, ja, Nagelsmann wollte das ja beispielsweise ohne Stürmer spielen. Kann sein. Aber es kann genauso gut sein, dass Salihamidžić einfach gesagt hat, boah, der Markt ist so schwer, wir finden da jetzt keinen, du musst das so machen. Und dass Nagelsmann dann eben kreativ werden musste. So, das ist ja auch eine Geschichte. Also verstehst du, was ich meine?
Natürlich, du so, und absolut. Und auch das ist übrigens auch auf der Metaebene ein weiterer Kritikpunkt an ihm, da jetzt immer noch zu sagen, ja, der Trainer wollte das ja. So. Also das ist ja völliger Schmarrn.
Darauf wollte ich hinaus jetzt gerade, genau.
Nee, definitiv. Also den Kritikpunkt unterschreibe ich ebenfalls voll und ganz. Wie gerade gesagt, er ist Sportvorstand. Er wollte auch nicht nur Sportdirektor, sondern Sportvorstand sein. Er ist verantwortlich für diesen Kader. Punkt aus Ende. Es ist seine Aufgabe oder er ist zumindest dann klug. Ich würde es ihm jederzeit empfehlen, die Trainer mit in die Abstimmung einzubeziehen. Ich bin mir auch sicher, das passiert, aber er muss den Kopf dafür hinhalten. Gerade auch, weil man weiß, beim FC Bayern Spieler bleiben in der Regel länger als Trainer, darf man nie den Kader nur nach den Wünschen des Trainers ausrichten. Und deshalb ist für mich ein Kader immer in erster Linie die Handschrift des Sportvorstands. Nee, alles d'accord. Also es ist definitiv in der Kaderanalyse, du, ne, mit uns zwei hier brauchen wir nicht groß über Thiago zu reden. Ist ja aber auch wieder typisch, dass jetzt dann Zeit und Kicker auf einmal einfällt, wie gut er war, wo er weg ist und die vorher ihn 6 Jahre kritisiert haben. Aber natürlich, Punkt, gehe ich alles mit. Ich hätte den gerade anders zusammengestellt. Ich hätte Thiago zwar auch gehen gelassen, so preis-leistungs-altermäßig, aber ich hätte definitiv einen vergleichbaren Spielertypen als Ersatz gekauft. Ob ich einen gefunden hätte, sei mal dahingestellt. Die Idee mit Mané wäre mir definitiv nicht gekommen. Lewandowski hätte ich ebenfalls verkauft. Ich hätte dann aber auch einen anderen Stürmer gekauft. Wahrscheinlich hätte ich auch da nicht.
Man hat es ja, um fair zu sein, man hat es ja mit Rocker dann probiert, der auf dem Papier genau. So ein Spielertyp ist.
Spielertyp stimmt, aber immerhin. Aber genau, aber auch nicht geklappt. Also wie gesagt, gehe ich alles mit. Ich gehe, wenn... Insofern sind wir dann vielleicht doch sogar ärgerlich fast, ich streite eigentlich gern mit dir, aber sind wir dann fast sogar doch näher zusammen, als ich dachte. Wenn du jetzt sagst, pass mal auf, es ist gerade eh viel in Bewegung bei FC Bayern und wir haben jetzt eine lange Sommersaisonpause und jetzt lass uns mal die 6-Jahres-Analyse machen von Salihamidžić. Und wenn du da insgesamt zu dem Ergebnis kommst, das war jetzt definitiv nicht richtig schlecht, Sternchen, wir haben zwischendurch Champions League gewonnen und 5-6 Mal in Folge die deutsche Meisterschaft, aber in Summe hat mir das nicht gereicht, dann würde ich gar nicht mehr vehement widersprechen, wenn ich überhaupt noch widersprechen würde. Mein Reflex zu seiner Verteidigung kommt wirklich mehr oder weniger nur daher, weil jetzt gerade gefühlt die ganze Welt sagt, haha, guck mal, ist der Salihamidžić so blöd, der ging ohne Stürmer in die Saison. Und da sage ich, nee, das ist mir zu einfach, das gehe ich nicht mit. Bei der gesamten Analyse, die du jetzt da gerade nochmal aufgemacht hast, sind seine Aktien schlechter.
Ich glaube, das kann man auch so stehen lassen. Wird da gar nicht so tief rein diskutieren wollen, weil ich glaube letztendlich, wird das A, keine akute Entscheidung sein. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren, dass Salihamidžić da seinen Posten verliert. Das wird nicht passieren, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und B, wird es noch genug Gelegenheiten geben, darüber zu sprechen. Wenn du jetzt nicht noch irgendwelche Vetos hast, noch irgendwelche Themen, die dir extrem wichtig sind auf dieser Ebene, dann würde ich den Podcast jetzt tatsächlich auch dicht machen.
Ich schaue mal auf meinen Spickzettel, aber ich glaube, da können wir alles von als abgehakt betrachten.
Du liebst Podcasts und möchtest deine Lieblingshost auf großer Bühne live erleben? Dann habe ich einen besonderen Veranstaltungstipp für dich, das Here and Now Podcast Festival von 7One Audio am 2. und 3. September in Köln. Mit dabei sind beliebte Podcasts wie Beste Freundinnen, Hazel und Thomas Hörerlebnis, Mord auf Ex, AWFNR, Psychologie to go, 50+2 und viele, viele mehr. Es gibt Einzeltickets, mit denen du deinen Lieblingspodcast sehen kannst und Kombi- und Festivaltickets, um dir mehrere Shows anzugucken und dir dein ganz eigenes Festivalprogramm zusammenzustellen. Denn es gibt an 2 Tagen mehr als 20 Live-Podcasts auf 4 Bühnen in der Halle Tor 2 in Köln. Und draußen davor noch eine Außenarea mit Foodtrucks, mit Getränken, mit Musik, also echtes Festival-Feeling. Alle Infos zu dem Event und auch zu den Tickets findest du auf hereandnowfestival.de.
Wunderbar, dann bleibt mir nur noch zu sagen, liebe HörerInnen, wenn euch unser Podcast in Qualität und Quantität, auch wenn wir letzte Woche nicht aufnehmen konnten, es war wirklich sehr, sehr schwierig, Krankheitsfall unter anderem, aber eben auch von der Arbeit her, dass die Termine mal nicht gematcht haben, das kann immer mal wieder vorkommen. Wir versuchen natürlich trotzdem jede Woche unseren Podcast dann auch zu veröffentlichen. Wir versuchen, das auch möglichst zeitnah zu den Hauptevents, sage ich mal, dann auch zu machen, aber manchmal geht es einfach nicht. Das tut uns wahnsinnig leid. Das hat uns auch sehr wehgetan letzte Woche, weil wir gerne darüber gesprochen hätten. Ihr seht ja an dieser Folge schon, dass da viel Diskussionsbedarf auch ist. Ja, aber wenn euch trotzdem in Quantität und Qualität gefällt, was wir machen, dann unterstützt uns doch gerne auch finanziell auf patreon.com/mirsanroth. Ihr findet den Link auch in der Beschreibung des Podcasts. Grundsätzliches Thema auch noch zu den Kapitelmarken. Wir haben es letztes Mal angesprochen. Ich hätte es wahrscheinlich besser am Anfang der Folge sagen sollen, aber ich habe es jetzt so ein bisschen auch in den Hintergrund verdrängt bei mir im Kopf. Georg hat herausgefunden, dass bei der App Overcast, die auch ein Podcast-Catcher ist, dass man dort auf die Kapitelmarken in der Beschreibung klicken kann und denselben Effekt hat wie bei normalen Kapitelmarken. Das geht bei Apple Podcasts beispielsweise leider nicht. Nochmal, wir sind da im Austausch mit Podigy, aber glauben, dass das noch eine ziemliche Zeit auch dauern kann, bis wir unsere Kapitelmarkenfunktion dann auch zurückkriegen in diesem neuen Modell, was wir da gerade mit der Werbung und allem auch ausprobieren. Das ist natürlich schade, aber wenn ihr Lust habt, eine neue App vielleicht auszuprobieren oder sie vielleicht sogar auch schon nutzt oder andere Apps das vielleicht auch können, dann schaut da mal in die Beschreibung. Wir haben dort immer die ungefähren Kapitelmarken auch verlinkt, beziehungsweise nicht verlinkt, sondern wir haben sie dort angegeben und anscheinend wandeln diese Apps die dann in Links um, die ja dann an die entsprechende Stelle auch springen. Wäre natürlich cool, wenn das noch mehr Apps als Overcast können. Gebt uns da gerne auch Feedback zu auf kurve.mirsanroth.de. Ansonsten bleibt mir nur noch Danke zu sagen an Georg. Schön, dass du mal wieder hier warst.
Immer wieder gerne. Justin, ich muss noch gerade Lob an dich loswerden. Brillanter Spannungsbogen, da erkennt man den Schriftsteller. Extra bis zur zweiten Stunde gewartet oder fast zweiten Stunde, um aufzulösen, wo es die Kapitelmarken gibt. Wunderschön. Also wer diese Erkenntnis raushören will aus dem Podcast und wenn ihr heute sonst nichts mitnehmt, dann du belohnst damit quasi jene ZuhörerInnen, die Kondition haben, uns heute über die 90 Minuten zuzuhören.
Absolut. So war es geplant. Also nichts mit in Hintergrund gedrängt, sondern das war alles so geplant. Ja, vielen Dank, Georg. Vielen Dank auch an alle HörerInnen,
ich danke euch.
Die es bis zu dieser Stelle geschafft haben. Und dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich und sehr, sehr wahrscheinlich wieder. Macht's gut. Servus.
Ciao.
Mirsanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.